Ja.
Fest und flauschig. Geht gleich wieder los. Los.
Alright.
Los. Mach sie dran. Los.
Wo sind die Hände?
Box. Jan und euch.
Das ist die Berliner Luft. Luft, Luft. Kennst du das von Scooter, Alter? Das neue Lied so peinlich.
Mach sie dran.
Berghain.
Los.
Kit Kat Club. Sissy Force. Tante Renate. Tante N. Backwerk. Tresor. Kampf. Scooter.
Durch die Stadt gefahren.
Ja, Mann, komm, eine Runde geben wir uns noch. Wo sind eure Hände, Leute? Ibiza 2023. Wir sind heiß, ihr seid heiß. Wir haben Bock, ihr habt Bock.
Fest und flauschig.
Hello, everybody. This is Fest und flauschig. It's a big Sunday show. Welcome, everybody. Gut gelaunt am Samstagmorgen. Wieder mal, wie sagt man so, brühfrisch.
Wir sind sowas von frisch, ein ganz heißer Filterkaffee. Es ist der 24. September und wir beginnen diese Sendung direkt mit dem Satz, der unvermeidlich heute kommen muss. Ey, in 3 Monaten ist Weihnachten.
Ja, in 3 Monaten ist Weihnachten. Wir raven nochmal. Es ist geil, Altweibersommer. Aber was für einer. Hier scheint schon wieder die Sonne heute am 24. September. Ist das der Klimawandel? Ich habe heute Morgen die neue Folge, um gleich mal, um dir gleich ein bisschen zu helfen, die neue Folge vom Klimapodcast gehört.
Hitze.
Ja?
Hitze. Letzte Generation Close-Up.
Ich sag mal, was ist das für Werbung machst. Ich finde es wirklich gut.
Es ist nicht
vor allem
ein toller
die neue
Podcast.
Ausgabe gut. Ja, vor allem, weil es wirklich verschiedene Perspektiven beleuchtet, was ich immer sehr gut finde. Und es ist auch in der neuen Ausgabe ganz interessant, um gleich mal einzusteigen. Ja, wir haben so viel auf dem Zettel heute, Jan. Es ist die große Sonntagssendung. Nee, das mit dem Aktivismus und dem Klima machen wir ein bisschen später, finde ich. Sonst komme ich jetzt gleich in so ein schwieriges Thema. Erstmal frage ich dich, wie geht's dir heute, mein alter
Kumpel? Ich bin aufnahmefähig wie offenporiger Sandstein heute. Ich bin im Grunde genommen ein menschlicher Schwamm und ich habe so viele Fotos von dir gesehen in den letzten Tagen, wo du in alter Runde irgendwo gestanden hast. Da bin ich ganz sentimental geworden und es gibt viele Social Events, die wir heute besprechen müssen in der
du
Sendung.
Du hast gefehlt, Jan. Du hast wirklich tatsächlich gefehlt.
Fangen wir vielleicht mal damit anfangen, um es direkt mal zu ordnen. Du hattest einen Überraschungsauftritt als Zuschauer einer Premiere unserer lieben Kollegin Sibylle Berg. Und ich habe Sibylle wirklich seit 4 Jahren nicht mehr live gesehen. Ab und zu schreiben wir mal, wenn es einem zu oder zu gut oder zu schlecht geht, dann schreiben wir uns immer mal gegenseitig oder wenn wir zu sehr an der Welt verzweifeln oder zu wenig an der Welt verzweifeln, dann tauschen wir uns manchmal aus. Aber persönlich habe ich Sibylle lange nicht mehr gerochen und gesehen und ihre Füße mir angeguckt. Aber du hattest jetzt die Chance.
Doch, die Füße siehst du ja immer auf Instagram.
Ja,
die Füße
stimmt.
Kann man sich ja immer
angucken. Aber da live natürlich nicht. Du warst, was war das für eine Veranstaltung? Du warst damit.
Das war ihr neues Bühnenstück, was unter Max Lindemann, nicht verwandt mit dem Clan, der hat unter der Regie wurde ein Stück geschrieben von Sibylle Berg. Es kann nur besser werden, das im Berliner Ensemble am Donnerstag Premiere hatte und ich war über Sita Messer, den ich kennengelernt habe, über eine Sache. Ich habe doch vor 1 oder 2 Jahren mal den Papst gespielt für so einen Trailer für Sibylles. Und da habe ich Sita kennengelernt und seine Crew, seine Leute so. Und irgendwie hat er mich angeschrieben und meinte, komm doch vorbei. Ich hätte Sibylle nicht Bescheid gesagt und bin dann da aufgetaucht. Und
ja,
die hat sich wahnsinnig gefreut. Und ich habe mich auch so gefreut, Sibylle wieder zu sehen. Es kamen so alte Gefühle hoch. Wir hatten ja unsere glorreiche Zeit mit unserer Talkshow und haben sie ja auch dabei gehabt, wo sie immer die fantastischen Texte geschrieben hat, meiner Meinung nach. Und dann habe ich noch Annika Decker getroffen. Und das ist das Schöne, wenn man mal eine Talkshow hatte, ja, eine Fernsehsendung, wie wir beide, dann trifft man immer mal Leute, die man vor 7, 8 Jahren mal gesehen hat. Annika Decker, Drehbuchautorin, war bei uns in der Sendung, seitdem nie wieder gesehen. Ich habe mich total gefreut, sie zu sehen, weil es ein sehr angenehmer Auftritt war und sie mir auch erzählt hat, sie war von uns beiden ein bisschen eingeschüchtert, weil wir einfach so eine Laberbacken sind und sie kaum zu Wort kam. Trotzdem habe ich sie in guter Erinnerung. Wir haben uns nett unterhalten über alle möglichen Sachen. Es war wirklich sehr nett. Ganz liebe Grüße und wir sind
und
dann nicht
Volker,
mehr.
Und Volker Beck stand im Hintergrund auch rum. Der große Volker Beck, den ich auch nicht persönlich kenne, aber von Twitter immer als sehr engagierten Politiker, der wahnsinnig viel gemacht hat für die Queerbewegung, juristische Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehe und so. Also wirklich echt viele Sachen gerissen. Und der stand da auch mit im Hintergrund rum.
Und war auf dem Foto und ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Wurde mir ganz freundlich vorgestellt. Ich hatte den Namen erst nicht gehört. Ein sehr angenehmer Mensch auch, finde ich, stand da rum. Dann war Anna Thalbach da, mit der war ich zusammen da. Dann war noch Katja Riemann. Ich saß bei der Premiere in der zweiten Reihe. Links von mir Katja Riemann, rechts Anna Thalbach. Auch eine interessante Energie da in der Mitte zu sitzen zwischen zwei wirklich starken Persönlichkeiten. Ich habe mich Katja Riemann auch jahrelang nicht gesehen. Auch jemand, die ich immer mich freue, wenn ich die mal wieder
sehe. Die habe ich das letzte Mal an der Teppanyaki-Platte gesehen, als wir da warst du da nicht auch mit? Ja.
Ja?
Weiß ich nicht. Oder nee, also als wir beim Japaner
waren. Als wir essen waren.
Beim Japaner waren da an
der Gedächtnisküche. Das ist 10 Jahre her, oder?
Das ist locker 10 Jahre her. Da saß ich auch in dieser Runde und das war auf jeden Fall einer, aus der Zeit, als ich gedacht habe, so ist das also, wenn man prominent ist, da sitzt man neben Katja Riemann an der Teppanyaki-Platte. Das war wirklich
das war schön, ja. Das war
ein schöner Abend.
Ich versuche jedes Mal, Katja Riemann, ich weiß nicht, wieso ich diesen Impuls habe, ihr jedes Mal zu sagen, weil ich irgendwie auch so ein, wir beide sind ja so windige Typen, die da immer ironisch sind und sonst was, aber Katja Riemann möchte ich immer irgendwie sagen, dass ich finde, dass sie eine ganz großartige Schauspielerin ist, weil manchmal sieht man so Komödien, die wirklich nur mittelgut sind und dann taucht aber Katja Riemann auf und mal jetzt ohne Witz und so, die reißt so viel raus aus Filmen, das ist eine leidenschaftliche, sehr gute Schauspielerin und irgendwie habe ich immer den Impuls, ihr das zu sagen, aber es kommt dann so schmierig und ich mach's dann auch
nicht. Wir haben unsere Beziehung mit Katja Riemann begann ja damit, dass wir irgendwann mal vor 10 Jahren diesen Witz Trailer hatten, mit Witz gemacht haben darüber, dass sie, glaube ich, die Tochter studiert Tanz. Das ist ein alter Einspieler von Sanft und Sorgfältig.
Genau, von der roten Sofa-Auftritt, wo auch wir natürlich als Medien, Comedian-Typen so unsere Witze drüber gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz kann man ja, wenn jemand mal was Doofes sagt, ihn trotzdem sehr schätzen.
Ja, genau.
Und irgendwie denke ich immer, dass es dann wichtig ist, das auch zwischendurch zu machen.
Und ich finde, jetzt waren wir in der Zwischenzeit auch selber schon alle mal auf dem roten Sofa und man weiß, das hat gar nichts mit der eigenen intellektuellen Kapazität zu tun. Was man auf dem roten Sofa redet, das hat oft auch mit den Umständen zu tun. Ich war bei Bettina Tietjen auf dem roten Sofa und auf einmal stand ein Bagger vor der Tür und ich musste den Bagger fahren, weil die irgendwie Wetten, das geübt haben mit mir. Das war total süß, aber es war komplett verrückt. Im U-Green-Weg da hinten beim NDR, in diesem irgendwie, was zur einen Hälfte als Studio genutzt wird und zur anderen Hälfte als Leichenschauhaus. Manchmal weiß man nicht genau, was war.
Was du meinst. Ja. Dieser wo man denkt, was machen die da hinten eigentlich vom NDR noch? Was ist denn da eigentlich noch?
Ist das überhaupt der NDR oder ist das Gelände? Das ist jetzt auch beim WDR in Bocklemünd so. Da bin ich letztens mal dran vorbeigefahren, als ich irgendwie auf dem Rückweg von der Arbeit war, muss ich eh mal da vorbeifahren. Das ist ein altes Studiogelände, ein riesengroßes Studiogelände und ich kenne es noch aus der Zeit, als da richtig was los war, als da vorne die Pförtner wie Schießhunde aufgepasst haben, dass keiner aufs Gelände fährt und so. Jetzt fährst du dran vorbei und denkst, erst ist das irgendwie eine Munitionsfabrik oder militärisches Übungsgelände. Dann sieht man aber, ach nee, es sind noch mehr Schilder dran als beim militärischen Übungsgelände. Wer den Zaun anfasst, wird erschossen. Es muss der WDR sein. Und dahinter stand früher die Kulisse der Lindenstraße. Die haben sie inzwischen, glaube ich, abgebaut, um Pierre Geisenzetter, nee, wie heißt er noch? Hans W. Geisendörfer aus dem Gedächtnis zu tilgen, weil ich glaube, der dem WDR auf den Sack ging irgendwann, weil er zu erfolgreich war. Und ist die ganze Kulisse abgebaut. Ja, es ist ein
großer Fehler gewesen, dass sie die Lindenstraße, ganz ehrlich.
Total glaube, großer Fehler.
Vielleicht war das der Niedergang der ARD, den du ja so ein bisschen auch herbeisehnst, aber.
Ich begleite den freundschaftlich, den Niedergang der Kolleginnen und Kollegen. Nee, aber man fährt da vorbei und denkt so, hier wurde mal die Maus gemacht. Meine erste Fernsehsendung hat da stattgefunden, in so einem alten Mehrzweckbau, im Keller eines alten Mehrzweckbaus. Und jetzt ist da im Grunde nichts mehr. Ich fahre nicht mal dran vorbei und denke, kann man noch eine Kulisse sehen oder sowas. Das war übrigens früher gegenüber vom RBB in der Marlene-Dietrich-Allee in Babelsberg, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Das Allergeilste, dass man da durch diese Filmstadt laufen konnte. Kannst du dich daran noch erinnern?
Dass da, wo
ich
jetzt
kann mich, ich bin da nur einmal durchgelaufen.
Das war früher eine riesengroße Außenkulisse. Da sind jetzt,
wurde da nicht noch in Glorious Bastards gedreht?
Ich glaube, in Glorious Bastards, der Pianist wurde da zum Teil gedreht. Und es war eine 20er Jahre Berlin-Kulisse und zwar richtig mit 5-stöckigen Häusern. Und weil es immer so ein bisschen schlecht abgesperrt war, konnte man da als Schaulustiger noch, früher, heute geht das ja gar nicht mehr, konnte man da durchlaufen und wir haben da früher die Mittagspausen verbracht und manchmal beim RBB saßen noch irgendwelche Leute in SS-Uniform in der Kantine, weil nebenan was gedreht
wurde.
Man wusste nicht genau, ist das ein Film oder ist es einfach Brandenburg?
Oder ist das irgendwie so wie, ist das ein Gast in der Talksendung von Jürgen König? Man wusste nicht genau, was das jetzt ist, aber auf ganz liebe Grüße an Jürgen König, der dieses Jahr, glaube ich, in Pension gegangen ist, unser alter Redakteur.
Ja, mit 40 Jahren, das ist beim RBB üblich, mit 40 Jahren und 700 Millionen Abfindung.
Es sei Schmerzensgeld.
Wir denken beide immer noch gerne an unsere Radio 1 Zeit. Ich bin da auch, als ich nach Berlin gezogen bin, zu der Zeit, vor 15 oder 16 Jahren irgendwie, mal durch diese Kulissen gelaufen und war total geflasht und seitdem nie wieder. Es gibt die, glaube ich, inzwischen dieser Art und Weise auch nicht mehr, ne?
Lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Da wird alles aufgebaut in Görlitz oder irgendwie in Ungarn, wo es günstiger ist, dies zu mieten. Aber beim WDR, wenn du da vorbeifährst, es ist so ein bisschen so ein bisschen schade, weil früher konnte man auch das große Wissen macht A-Haus sehen. Man wusste, da irgendwie wird Captain Blaubeer gedreht. Ist alles abgerissen. Ist alles irgendwie so... ja, wir müssen Kosten sparen. Interessiert sich vielleicht auch keiner im WDR mehr dafür, für die Fernsehgeschichte. Hätten sie nicht machen sollen. Die Lindenstraßenkulisse, legendary.
Ey, die Lindenstraße an sich, legendary. Du konntest jahrelang aussteigen und bist trotzdem wieder reingekommen in die Serie, weil immer Mutter Beimer oder Klausi oder irgendeiner noch aufgetaucht ist von der alten Garde, als man das geguckt hat seit 1985. Ich fand das echt, also ich konnte es gar nicht glauben, dass die wirklich abschalten. Ich dachte, das ist wirklich ein Ding, das läuft auch noch, wenn wir beide das zeitlich
sehen. Und dann hat das ja irgendwann der alte Geißendörfer an seine Tochter übergeben und ich sag mal, wenn die ein bisschen länger durchgehalten hätten, dann hätte da hundertprozentig, also der Vater Mokritsch ist ja dadurch bekannt geworden, unter anderem, der da mitgespielt hat. Hier, Til Schweiger doch auch. Til Schweiger ist berühmt geworden, ist erfolgreich geworden mit der Lindenstraße. Ganz viele deutsche Stars. Willi Herren.
Willi Herren, natürlich.
Unvergessen.
Der hat den Bösen, den Nazi gespielt.
Genau.
Also weit hergeholt, finde ich, aber trotzdem war das eine starke Rolle, die er wirklich verkörpern konnte, obwohl er aus einem ganz anderen linken autonomen Umfeld kam. Ey, und ganz ehrlich, ganz liebe Grüße.
Schauspieler.
Es gibt aber immer noch Momente, wo ich jetzt ganz unironisch an Willi Herren denke, wie ich ihn am Flughafen mal getroffen habe und er auf mich zu, obwohl wir uns nur einmal gesehen haben. Ich war damals gerade dabei zu meiner damaligen, ich hatte gerade Stress mit in einer schwierigen Beziehung und treffe ausgerechnet zu der Zeit auch noch Willi Herren am Flughafen.
Oh,
und er kommt mit einem Grinsen auf mich zu, meint Olli! Und umarmt mich und drückt mich und freut sich so, als wenn er einen ganz alten Freund wieder getroffen hat. Und ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen. Und dann gucke ich ihn an, mein Willi, wie geht's dir? Und sagt er, nicht gut, Olli, mir geht's nicht gut.
Gesundheitlich oder körperlich? Nee,
ich glaube, privat und so, der ist jetzt, ja, wie lange ist er jetzt tot? 2-3 Jahre jetzt, glaube ich, auch schon. Auf alle Fälle denke ich immer, wenn ich am Flughafen bin, man trifft ja ab und zu Leute, aber ich denke meistens, wenn ich am Flughafen bin, auf meinen Flugwarte am Gate, an Willi Herren.
Wenn ich am Flughafen bin, denke ich an Willi Herren. Ist ein schöner Gedanke, den wir mal so zwischenspeichern.
Ja,
und ich schwöre dir, wenn das weitergegangen wäre mit der Lindenstraße und die Tochter ein bisschen Vertrauen vom WDR bekommen hätte, dann wäre das eine stabile Produktion gewesen, wo wir auch mal hätten durchlaufen können, wie bei Ditsche, weißt du?
Richtig.
Als Polizist.
Und warum gab es eigentlich bei Lindenstraße der Kinofilm? Ist es soweit, ist es auch nie gekommen, ne?
Ja, weil das dann wird dann klein gehalten und das ist immer ganz wichtig, Produktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dürfen nie erfolgreicher werden als der öffentlich-rechtliche Rundfunk selber, weil ansonsten...
Ja, ja, ey, ich habe gerade in der Insta-Story oder bei irgendwo auf der Seite von Donny O'Sullivan hat er den Trailer gezeigt zur Mediathek von der ARD, wie der, und der ist wirklich gesprochen 1975. Hast du auch Lust auf interessante Fakten? Hast du auch Lust auf Hörspiel und so? Dann komm in die ARD-Mediathek. Ja. Könnt ihr von bei Donny auf der Seite anhören. Wirklich unglücklich auch wieder, aber wir wollen auch nicht
immer drauf rumhacken. Lass uns nicht nach in die Vergangenheit gucken, lass mal nach vorne gucken, lass mal über das ZDF reden.
Ja, lass uns noch ganz kurz abschließend reden über Sibylle Bergs Theaterstück. Ja.
Und wie war's denn? War's optimistisch, positiv?
Es ist eine richtig gute, viel gute Zukunftskomödie. Man geht mit richtig guter Laune raus. Es handelt eigentlich von den letzten Tagen der Menschheit. Die Menschen werden von einer künstlichen Intelligenz programmiert und geführt, sind eigentlich nur noch sabbernde Zombies, die einkaufen, die Punkte sammeln und die das alles nur noch machen, um irgendwie in diesem System am Leben zu bleiben. Ganz kurz angerissen nur. Es ist ein Stück, was bestimmt nicht allen gefallen wird, aber wenn man, und das liebe ich an Sibylle Berg wirklich, diese Dekonstruktion von allem, was uns manchmal wichtig ist oder was uns unser Ego, unser Narzissmus gibt, uns allen, das einfach ab und zu alles einzureißen, den kompletten Bruch mal zu machen und rauszugehen, so nach 2 Stunden Theater oder in diesem Fall nur 1,5 Stunden Theater und einfach mal dieses ganze System zu dekonstruieren und die Festplatte auf Null zu setzen. Mhm. Das schafft Sibylle Berg mit ihren Stücken manchmal wirklich oder auch mit ihren Büchern noch viel mehr, finde ich. Ich bin immer noch Fan von ihren Arbeiten und wir dürfen jetzt nicht wieder 5 Jahre vergehen lassen, bis wir mit Katja Riemann und ihren Engner Teppanyaki-Platte sitzen.
Wir müssen
Teppanyaki.
Für uns auch, für unsere künstlerische.
Ich habe schon mal überlegt, ob wir langsam in so einem Alter sind, dass wir vielleicht so eine Art Club oder Salon einführen, so einen geheimen Salon, wo man so logenmäßig die Leute trifft, wo man immer, wenn man die getroffen hat, sich gefreut hat, sie zu sehen. Das sind ja nicht so viele, aber ganz interessant finde ich, dass das vor allen Dingen Leute sind, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber die Leute, die, wo ich das Gefühl habe, dass wir mit denen gut klarkommen und wo man denkt so, ah ja, man ist irgendwie auf einer Art, versteht man sich, auch ohne Worte manchmal, oder man könnte miteinander befreundet sein, wenn man nicht so wahnsinnig narzisstisch und eitel und egomäßig wäre, halt promi-mäßig. Aber das sind ganz viele Leute, die würde ich gerne regelmäßiger sehen, oder zumindest so organisierte Regelmäßigkeit, dass wir so eine Art Salon einführen.
Was ich mit Neid gerade feststelle, was heißt mit Neid, ist das falsche Wort, weil die Möglichkeit hätten wir ja auch, wenn wir nicht beide so ein bisschen auch
faul gerne mal werden. Uns zurückziehen und nicht faul werden. Aber so jetzt, wo man so um die, wo man die 40 verlässt und viele Leute auch bewusst sind, ich meine, schau dir mal unsere Eltern an oder auch Leute in die älteren Generation, ab 50 hatten die keine Freunde mehr. In meiner Erinnerung, also haben Eltern und so, da arbeitet man geht schlafen und man hat eigentlich, der Freundeskreis wird kleiner, umso älter du wirst. Und irgendwie ist es vor allem bei Männern, ich glaube wirklich auch ein Ding so, dass man sich dann irgendwann so grummelig zurückzieht, an nichts mehr Interesse hat, alt wird und so. Und mit dem entgegenzusetzen, haben so ganz viele Bekannte oder Freunde von mir, auch so Punks, die ich zum Beispiel kenne, die jetzt so schon Mitte 50 sind, die haben so ein, treffen sich einmal die Woche, machen Mucke oder spielen da ein Konzert und das sind nur diese Leute, da kommen auch, das ist jetzt nicht öffentlich oder so, aber dass man so Gruppen hat, damit man doch noch im Kontakt bleibt, noch Freunde hat und zusammen alt wird. Und diese Weichen, ich glaube, die haben wir beide noch nicht gestellt, dass wir in so einem Verein sind, sondern Bei uns sehe ich das doch so. Ich wurde nämlich gefragt dafür, ganz kurz weiter. Ja. Ich wurde bei Sibylle Berg, ich wurde sehr oft auf unserem Podcast angesprochen. Viele Leute haben sich tatsächlich bedankt. Und irgendwann kam ein Typ zu mir und meinte, eine Frage habe ich mal. Würdest du und Jan, hättet ihr noch Kontakt, wenn diese Sendung vorbei wäre? Und ich habe ihm geantwortet, wahrscheinlich 1-2 Jahre erstmal nicht, weil wir jetzt 11 Jahre durchgequatscht haben.
Ja.
Aber dann würde wahrscheinlich von einem von ihm an wieder eine SMS aufblitzen und man hätte wieder Kontakt.
Es wäre natürlich auch ein Teil.
1-2 Jahre ist zu viel. Ich glaube, wir würden uns irgendwann hätten, würde so
Material
auflaufen, wo man wüsste, wenn ich jetzt keine Ahnung, Bildersammlung, irgendein Promi hat sich im untenrum Bereich fotografiert und hat das online gestellt.
Du wärst eigentlich einer der Ersten,
wo ich wüsste,
dass wir da ein interessantes Gespräch drauf aufbauen könnten und beide ähnliche Sachen denken. Und
wahrscheinlich würde ich genauso denken, das würde ich sofort reflexhaft dir schicken, weil wir ja auch das immer noch machen, uns SMS schicken. Wahrscheinlich würde es eine ganz kurze Pause erstmal zum Durchatmen geben und dann würden wir anfangen, all das, was wir nicht mehr in der Sendung besprechen, per SMS kurz abzuhandeln.
Ja, genau. Und schickst mir irgendwelche Wikipedia-Artikel von spannenden Tieren oder irgendwelchen Geschlechtskrankheiten, die nach Städten benannt sind oder irgendwie sowas.
Nee, aber so ein Salon, Olli,
überleg mal, so ein Salon. Stell dir mal vor, wir sind so Grand Seigneure. Also du bist es ja schon fast, ich bin noch eher der Jugendliche von uns beiden. Aber ja, wir sind dann irgendwann in so Dreiteiler Herrenanzügen im Münzsalon in Berlin. Und einmal im Jahr, da wissen immer alle, nicht Berghain, weißt du, das ist jetzt hat Scooter das bearbeitet. Alles, was bei HP in einem Song ist, ist im Grunde genommen durch. Und es ist so ein exklusiver Salon. Es gibt nur persönliche Einladungen. Und niemand weiß, wer vorher kommt. Und es ist immer eine total weirde Mischung. Es wird nicht gefickt, sondern nur gequatscht und gelästert über Leute hauptsächlich. Mhm. An der langen Tafel. Und da sitzen dann, keine Ahnung, sitzt dann irgendwie Sibylle Berg neben, sagt Sebastian Kurz, also alle Leute mit dem
wir so zu tun haben.
Sebastian Kurz,
alright. Nein, weißt du, Leute, wo wir beide denken, die sind nett und mit denen kann man irgendwie einen netten Abend verbringen, aber wir beide halt zusammen. Und das so als Salon, als Institution, wie nennen wir das? Der komische Salon oder sowas.
Gesellschaftliche Abende, wo, das haben ja früher auch noch Leute gemacht, da kommen wir gleich schon zum nächsten. Manfred Krug hat das ja,
deine nächste Veranstaltung, du bist echt
Mr. Kultur, Alter.
Genau, ich bin Mr. Kultur gewesen diese Woche, aber das, was es so oft gab, ich wünschte, wir hätten irgendwann nochmal Matthias Brandt in der Sendung. Der hat mir mal eine Geschichte erzählt, die ich jetzt nur ganz kurz anreißen werde. Er hat nämlich einen Schauspielerfreund, der hat mal, als Helmut Schmidt noch gelebt hat, wurde er von Helmut Schmidt in das Wohnzimmer von Helmut Schmidt eingeladen, um ein Ein-Mann-Stück vorzutragen vor ihm und ich glaube Brezhnev und noch irgendwelchen Leuten in den 80er Jahren, so Politiker.
Stell dir vor, du bist Schauspieler und musst so eine Ein-Mann-Vorführung vor Brezhnev und Helmut Schmidt.
War es jetzt, glaube ich, nicht. Aber es waren so ein paar Politiker und ich weiß wahrscheinlich nicht Brezhnev, aber Helmut Schmidt und die saßen da rauchend im Wohnzimmer und er hat dann im Wohnzimmer ein Theaterstück vorgeführt, was damit endete, jetzt erzähle ich doch die Geschichte, obwohl ich die von Matthias Brandt habe, die damit endete, dass er sich ausgezogen hat in dem Theaterstück wohl, das war auch dazu, und dann in den rausgelaufen ist in den Garten von Helmut Schmidt und draußen im Garten stand von Helmut Schmidt nackt. Und gehofft hat, dass die jetzt dass die jetzt da drin klatschen und er wieder reinkommt, aber die haben nicht kapiert in ihrer politischen Bresigkeit, dass das Theaterstück vorbei ist und haben da einfach geraucht und haben einfach weitergequatscht und er stand in Unterhose bei Helmut Schmidt im Garten und kam nicht mehr rein und ist dann später durch die Tür wieder reingegangen. manchmal obskurste Auftritt seines Lebens. Und ich komme da jetzt irgendwie gerade drauf, weil diese Geschichte geistert seit Jahren immer wieder durch den Kopf. Ich kann die nicht vergessen, diese Helmut Schmidt-Geschichte im Wohnzimmer. Aber wir müssen Matthias nochmal für das ausführliche
Story irgendwann mal hoffentlich einladen. Eine sehr gute Idee. Und ich glaube, bei Helmut Schmidt hat es zu Hause gerochen.
Vielleicht haben wir ja auch irgendwann so eine gesellschaftlichen Abend.
Ja, aber bei Helmut Schmidt hat es immer gerochen, glaube ich, wie bei meinen Großeltern zu Hause. Ich glaube, es ist so ein Reihenhaus, es ist so sehr viel schweres deutsches Möbelstück da irgendwie drin. Und vielleicht hat Loki irgendwann einfach die Rollläden runtergemacht. Während der weiter draußen steht er da draußen, wartet auf seinen Reinrufen oder Applaus und dann so. Nee, die hatten keine elektrischen Rollläden, sondern diese mit so einem abgegrabbelten Band.
Natürlich, so ein Ding. Bam, bam,
bam, bam, bam. Wo man immer das, wenn man das
sehr Band, bescheiden gelebt, unser ehemaliger
Bundeskanzler. Aber inzwischen ist im Hamburger Helmut-Schmidt-Haus, ich wollte, als ich letzte Woche in Hamburg war, wollte ich da hinfahren, aber hab's dann irgendwie doch nicht gemacht. Hier gibt's mittlerweile ein Museum drin. Das Helmut-Schmidt-Haus ist, glaube ich, eine Gedenkstätte oder ein Museum. Man könnte so eine Bronzestatue eigentlich in den Garten stellen von einem Schauspieler in Unterhose. Aber das traut sich mal wieder keiner in der SPD. Die haben gerade andere Sorgen.
Sie sind gerade dabei, neu strukturieren, sich neu umzuorientieren.
Ja, kurze Sache. Wir haben es diese Woche schon in der Sendung bearbeitet, aber ich will es trotzdem mit dir kurz besprechen. Die zweite große Volkspartei, die so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend ömmelt. Die CDU hat sich eine neue Farbe gegeben. Cadenabia Türkis, oder Blau-Türkis. Es ist im Grunde genommen die gleiche Strategie wie die ÖVP vor 10 Jahren in Österreich, als Sebastian Kurz das Ding auf autoritäre Regierung drehen wollte. Und jetzt hat Friedrich Merz gesagt, CDU ist jetzt nicht mehr orange, sondern jetzt ist jetzt türkis, wie bei Sebastian Kurz. Und das Spannende ist, und das habe ich nicht so richtig ausgeführt, aber dass die beiden Farben, die jetzt verwenden, benannt sind nach Sehnsuchtsorten von Konrad Adenauer. Also sie haben Cadenabia, Blau-Türkis, ist das helle Türkis. Und dann gibt's noch Rhöndorf-Blau, das sind selbst ernannte Farben. Rhöndorf ist ja klar, dass das Konrad Adenauer das Haus, da hat er gelebt, da kommt er her. Da gibt's das Konrad-Adenauer-Museum, sehr zu empfehlen, wenn man mal wissen möchte, wie scheiße es früher war, in den 50er Jahren zu leben. Dann kann man da mal reingehen und sich dieses piefige, furchtbare, mit dem Sterbebett, wo man von draußen reingucken kann, wo da drin verstorben ist, dann am Ende mit dem Blick über den Rhein und so. Kann man sich anschauen, ist sehr zu empfehlen. Aber Cadenabbia ist der Urlaubsort in Italien, wo Konrad Adenauer immer total gerne war. Und da gibt es, das schicke ich dir mal zu, in Cadenabbia gibt es auch, weil Konrad Adenauer da war, gibt es da eine Statue von Konrad Adenauer. Ich schicke sie dir mal zu. Hier kommt sie rein. Diese Statue vom deutschen Kanzler, der würdevoll und also das ist quasi, so sieht man in dem italienischen Ort Cadenabbia, blickt man auf Konrad Adenauer zurück. Hast du es bekommen?
Sieht aus wie so ein Straßenclown aus dem, der lustige Pepovic oder wie die da so hießen, die durch die Straßen laufen mit dem Hut, gibt's ja auch einen in Berlin immer und die dann noch richtig alte Schulehumor machen. Vielleicht war das sein zweites Standbein. Immer wenn er in Italien war, hat er sich das Gesicht geschminkt und ist da an den Einkaufspassagen, um den Deutschen mal wieder ein bisschen witzig darzustellen. Du weißt, 50er Jahre war das Bild von uns in der ganzen Welt noch nicht wiederhergestellt und vielleicht Konrad Adenauer mit so einer lustigen kleinen Straßenperformance dafür in Italien gesorgt, dass das Bild der Deutschen mal wieder ein bisschen leichter wird. Und deswegen haben sie ihm diese Statue aufgebaut.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an den Kölner Weihnachtszirkus, der jetzt traditionell plakatiert ist in der Stadt. Und da gibt's einen Clown, ich habe den Namen jetzt leider nicht vergessen.
Der aber Lange Lütt oder so.
Nee, aber der Werbespot oder die Ankündigung auf allen Plakaten, der große, es ist wirklich 8. Kölner Weihnachtszirkus vom 1.12. bis 31.12. einen Monat lang, Karten ab 25 Euro in der ganzen Stadt plakatiert und da drauf steht in Gelb, der große Jaworow ist wieder da und das ist ein Clown und ich zeig dir mal ganz kurz, weil dieses Bild von dem großen Jaworow, diesem, oder wie der immer heißt, nur das eine, ein Werbeslogan, man weiß nicht, wer der große Jaworow ist, es gibt ein Werbebild da drauf und ich zeig dir mal, wie der große Jaworow aussieht und dann fragst du dich wirklich, wo war der große Jaworow denn hin? Was hat er denn gemacht, dass er jetzt wieder da ist? Und ich würde sagen, es ist irgendwas, wo die Polizei mit im Spiel ist. Dass der große Jaworow ist wieder da. Jaworow? Mhm. Guck mal, hier ist das Bild. Der große Jaworow, Kölner Weihnachtszirkus. Und da steht unter diesem...
Alter.
So, willst du da wirklich mit deinen Kindern hingehen?
Das ist doch... Das sieht aus wie einer, der sich auch privat entlöst. Sorry, wenn ich sage, wie einer, den du auch triffst irgendwo, wenn du mit dem Hund spazieren gehst und der sagt, nee, ich bin hier nur allein im Wald, gerade zufällig.
Der große Jaworow ist wieder da. Alter, das ist eine Drohung, Mann. Das ist keine Ankündigung und da geht man dann nicht gerne hin, wenn man das Bild sieht.
Das Bild, die Fresse, ey, ganz ehrlich, was ist denn das? Das ist Köln, das ist Köln. Obwohl die Kölner sehen das nicht so eng. Die finden auch das... Der haben sich gedacht, beim Köln, bei den Kölnern kannst du das machen.
Ja.
Wirklich. Alter, was für ein Foto, was für eine auch die beiden Typen im Hintergrund, der eine mit dem Kopf auf dem anderen. Absolute Fotomontage. Aber das klauen wir für unseren nächsten Janolli Weihnachtszirkus. Wir machen 1:1 dieses Foto nach. Und wir sind beide hinten und vorne ist hier, ist Andreas drauf, weißt du? Und da, der macht, der die Sendung immer schneidet. Und wir sind die beiden hinten. Du trägst mich auf den Kopf.
Und einer muss wirklich diese Hose anziehen und diesen Gesichtsausdruck machen. Mit so einem Werbebild gehst du doch da nicht hin, da rufst du die Polizei, wenn du das siehst. Meine Güte.
Das ist ja wirklich, also erstaunlich. Ich hatte jetzt schon viel im gerechnet, aber das ist wirklich
könnte aber auch eine Erinnerung an Konrad Adenauer sein in irgendeinem italienischen Bergdorf. Cadenabbia Türkis. Also als ich da den CDU-Generalsekretär hab rumstammeln sehen vor dieser neuen Cadenabbia-Wand. Ich weiß nicht, ob er das selber glaubt. Das hat irgendein zugekokster Werber aus Hamburg höchstwahrscheinlich. Schön nachts auf dem Handy nochmal ihm geschickt. Lest das mal am nächsten Tag vor, da werden alle staunen und Augen machen. Und dann erzählt der CDU-Generalsekretär,
alle gestaunt.
Sabbelt da irgendwas von Bögen und Schwung und sowas. Alter, kümmere dich darum, dass die AfD halbiert wird. Oder mach wenigstens die Grünen platt. Aber eine neue Farbe geben für 100 Millionen Euro kann sich ja wirklich jeder. Naja. So, komm, lass dich zu politisch werden.
Lass uns kurz auch darüber reden, dass ich gestern Abend natürlich, weil ich wollte gestern noch einen Film sehen, aber inzwischen gehen ja richtig gute Filme immer 3 Stunden. Ich wollte heute aber fit sein für die Sendung, weil ich weiß, dass du immer so fit bist und du kannst nur mit einem ausgeschlafenen Partner arbeiten.
Das ist richtig. Du brauchst
jetzt jemand an deiner Seite.
Oder mit einem schlafenden Partner.
Bitte. Aber dann habe ich gestern Abend Voice of Germany geguckt. Nämlich. Ja. Das hat wieder angefangen, die neue Staffel. Weißt du, wer dieses Mal die Teams
sind? Giovanni
Zarella. Toni ist dabei, auf alle Fälle. Dann ist dabei
Tom und Bill.
Tom und Bill sind dabei.
Grüße.
Ronan Keating, der international Life gefeierte Star. Life is a
Rollercoaster, just gotta ride it.
Und immer der gehässige Gedanke, wenn internationaler Star in einer deutschen Produktion für längere Zeit festsitzt, läuft international nicht mehr so gut. Da denke ich immer. Es ist gemein, weil ich Ronan Keating immer mochte. Vor allem dieses Lied, I love it when we do what we do. Vielleicht damals einen guten Song. Und dann ist noch dabei Shireen David. Und jetzt pass auf. Meine Kritik, erste Kritik zur neuen Staffel Voice of Germany, es funktioniert erstaunlicherweise sehr, sehr gut.
Scheiße.
Es ist wirklich ein gutes Panel, sagt man Panel?
Ja.
Es funktioniert tatsächlich wirklich gut, die harmonieren alle gut. Ich mag auch aus unerfindlichen Gründen Shireen David, obwohl ich von deren nur, ich glaube, das Lied Gib's mir Doggy oder so kenne. Ansonsten kenne ich nichts von ihr, wirklich. Und ich habe mal diesen Gesöff getrunken, aber trotzdem wird die irgendwie aus irgendwelchen Gründen.
Ist das nicht ein schöner Albumtitel für dich? Olli Schulz.
Gib's mir Doggy.
Ja. Das neue. mit einem Bild von Juri drauf.
Ja. Das wäre wiederum gar nicht so schlecht.
Gib's mir Doggy. Das ist nur so ein Hund mit einem Stock. Gib's mir, Doggy. Und so ein Hund mit so einem Knochen im Mund.
Mit einer kleinen Schallplatte im Mund, die er mir gerade. Gib's mir Doggy. Und der hat die Platte von mir im Mund. Das ist total süß. Ey, gar nicht so schlecht.
Ja. Und wenn man die Platte mit dem Loch in der Mitte auf so einen Eckzahn drauflegt, dann kann er die mit seinen Backenzähnen abspielen. Dann musst du deinen Kopf ganz nah an Juri dranhalten, dann hörst du die Platte auch. Weißt du? Hunde als Plattenspieler.
Oder kleine Juri als USB-Stick für die Platte, da kann man sich, gute Ideen.
Oder in jeder Vinyl-Ausgabe ist noch so ein Crepe mit
drin. Juri.
Ein Crepe mit drin.
Ein Crepe zum Warmmachen.
So eine Seite schon belegt. Eine Seite ist Platte, eine Seite ist ein Contro-Crepe. Oder einer mit Käse, je nachdem. Gibt's verschiedene zum Sammeln.
Gepresst auf einem harten Crepe, die Platte als Vinyl. Aber lass mich noch kurz erzählen zu Joko und Klaas und zu Bill und jetzt. Ich muss mit dir reden, nämlich. Du bist nämlich Joko jemand, Klaas, der im Fernsehen.
Klaas ist vorgestern 40 geworden. Ich habe, weil ich Stress hatte.
What?
Klaas ist 40 geworden, weil ich Stress hatte, Alter, im Privatbereich. Also nicht Stress, aber weil ich Sachen organisieren musste, habe ich es nicht geschafft, ihm traditionell zu gratulieren. Seit irgendwie 80 Jahren immer an seinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ich muss mich entschuldigen für meine Nachlässigkeit. Ich habe einen Tag zu spät ihm erst gratuliert. Gerade eben vor der Sendung habe ich es gemacht.
Lieber Klaas Häufer-Umlauf, es ist wunderschön, dass du 40 Jahre alt geworden bist. Ich erinnere mich dran, wie wir uns beide kennengelernt haben. Das war 2006 auf der Premiere der neuen Xbox, die rauskam. Oder ein X-Cube, irgend so eine Scheiße, weiß ich auch nicht mehr. Irgend so ein Game, und die Woof oder die Wave oder irgend so ein...
Die Woof.
Irgendeins ist rausgekommen und ich durfte das spielen, die Cube oder so.
Die Woof.
Ich
meine nicht...
Die Woof
ist raus. Die neue Woof.
Und, Und Klaas Häufer-Umlauf hat das moderiert. Mhm. Und wir haben uns an dem Abend kennengelernt und haben an dem Abend noch, weil wir im Hotelzimmer am gleichen waren, Gags aufgenommen und was gefilmt, was eigentlich von der Qualität her schon so gut war, wie 5 Jahre später ZDF Neo, Neo, wie,
Paradise.
Nee, wie hieß denn?
Neo Paradise. Erst genau, hieß es doch MTV Home.
Home, genau, da bin ich auch schon aufgetreten. Unglaublich, 2010 mit Jürgen aus dem Big Brother Konzert.
Zum Glück gibt's die Aufnahmen nicht mehr. So, wo warst du jetzt? Naja. Hab ich dich aus dem Konzept gebracht?
Nee, also, ja, du hast mich aus dem Konzept gebracht.
The Voice, back to the Voice.
Ja, ja. Und jetzt sehe ich gerade, ey, Bill und Tom, ne? Die sind ja wirklich richtige Fernsehstars geworden, ne? Ja. Und das ist auch, das gönne ich denen auch.
Mit Anlauf.
Weil Musik war bei denen immer nur ein zweites Standbein, wenn wir mal ehrlich sind. Das sind zwei Typen, die sind einfach gemacht für die große Show, das meine ich ganz ehrlich. Ja. Die sieht man gerne. Und inzwischen sind die bei so vielen Sendungen, haben auf RTL ihre eigene Show, moderieren aber auch bei The Voice of Germany, haben 3 Podcasts und nebenbei teilen sie sich auch noch Heidi Klum. Da ist eine Menge los. Die Kaulitz-Brüder leben das Leben, was wir alle gerne leben wollen. Jetzt ist aber meine Frage, wenn das so weitergeht bei denen. Was denn mit Joko und Klaas? Ist das vielleicht eine Gefahr für die beiden? Weil die sind jünger. Weil Klaas ist jetzt 40 geworden. Joko ist 45 oder 44. Und dann kommen auf einmal die quirligen Kaulitz Brothers, beide Anfang 30. Beide irgendwie Pimmel so fett wie eine Faxedose und haben beide Bock auf Leben. Können alles bedienen, weißt du? Geschlechtlich, nicht nur irgendwie Cis-Mann, sondern hier auch da für alle was dabei. Die haben nämlich wirklich die Macht in ihrer Hand, mit ihrer modernen, geilen Art, alles wegzubürsten. Wirklich. Und deswegen wäre es vielleicht wichtig, sich ab und zu mal an Bill zu hängen, um da irgendwie, weil ich glaube, in 2 Jahren haben die gesamte Medienlandschaft übernommen.
Das ist ja sowieso so. Wir sind wie immer Steigbügelhalter für Leute, die es ganz nach oben schaffen. Am Anfang kommen sie mal alle bei uns durch und dann hängen sie uns ab. Und wir sind weiterhin diejenigen, die von unten Steine ans Fenster schmeißen. Das ist die dankbarste Rolle, weil im Grunde genommen hast du nicht viel zu verlieren, außer das wenige, was du glaubst zu haben. Und das ist eigentlich sowieso Glück, dass du es hast. Und ich fänd's zu stressig. Ich fänd vor allem das Rumgefliege und Rumgejettet zu anstrengend. Das lässt auch irgendwann nach, wenn das Alter so ein bisschen in die Knochen reinzieht, dass du selbst, wenn du da First Class immer zwischen L.A. und Berlin hin und her fliegst und irgendwann dich das mit den Hotelzimmern ab, aber ich finde das total, weil ich finde es vor allem deswegen geil, weil die ja gerade in ihrer Jugend, weißt du auch, wenn du das Buch gelesen hast oder wir haben uns auch mit Bill öfter schon unterhalten und so, das ist einfach, die haben einfach echt richtig viel mitgemacht und das war richtig hart für die und es wird nie wieder so schlimm wie früher, es wird eigentlich immer nur noch geiler und ich finde das, ganz ehrlich, ich finde es völlig richtig. Und völlig die Stars, die wir brauchen.
Stell dir mal vor, du müsstest in den Schuhen von Tom Kaulitz leben, immer ganz ehrlich. Jeden Tag immer First Class fliegen, immer nur 5-Sterne-Hotels, auch noch mit Heidi Klum zusammen sein. Irgendwie wirklich auch noch in L.A. eine Bude zu haben, ist schon echt schweinehartes Leben, was der hat. Und ich möchte nicht mit ihm tauschen.
Eben. Genau. Wir schauen da ganz liebe Grüße, wir schauen da so nicht nur ganz neidfrei, sondern wir schauen da mit großer Begeisterung
hin, was da weiter passiert. Ich habe jedenfalls gerne gesehen, The Voice of Germany, was daran liegt, dass diese Sendung immer mir vorbeigeflogen ist, weil ich sie am Anfang verpönt habe, aber inzwischen irgendwie dann doch ab und zu da mal hängen bleibe. Gratulation zum neuen Cast, beziehungsweise heißt es Panel oder wie auch immer.
Ja, es ist also ganz toll, finde ich auch, hat Spaß gemacht und Giovanni Zarella, mein lieber ZDF-Kollege, ist auch mit dabei. Und dann mal ganz kurz, nachdem wir eben kurz den Gedanken eines Salons angerissen haben, in dem so eine geheime Loge, in dem sich nette Leute treffen. Es gab in dieser Woche, berichtet von der Bild-Zeitung, ein geheimes Essen am vergangenen Montag der Showgrößen Thomas Gottschalk, Giovanni Zarella und Guido Kanz. Warum auch immer. Die waren jeweils mit ihren Partnerinnen da und natürlich der Bildfotograf hat alles mitfotografiert. Es war in Köln in einem Ein-Sterne-Restaurant, was an dem Tag eigentlich geschlossen hatte. Das hat extra dafür aufgemacht, dass diese illustre Runde sich da traf. Und ich möchte an dieser Stelle mal die offene Frage stellen, was wurde da genau besprochen? Hat da Thomas Gottschalk schon quasi sein Erbe geregelt? War das die Organisation der Beerdigung? Ging es um Wetten, dass? Hat sich Giovanni noch mal ein paar Tipps abgeholt? Aber ich finde, das ist ehrlich gesagt natürlich klar. Der legitime Erbe von Thomas Gottschalk ist Giovanni Zarella. Ich weiß nicht, was Guido Kanz da macht. Vielleicht ist er für die Pointen zuständig oder hat er der Manager.
Macht der noch Verstehen Sie Spaß?
Nee, darf er glaube ich nicht mehr.
Weil nee, Barbara macht
das doch jetzt. Schon lange eigentlich.
Und was macht Guido Kanz jetzt?
Das weiß ich nicht so genau, aber sicherlich irgendwas Erfolgreiches, Gutes.
Ja, ich bin mit Guido Kanz. Ich weiß es nicht. Guido Kanz ist erst für mich, wenn er bei LOL war, ist er für mich irgendwie.
Da wundert mich eh, warum Guido Kanz da noch nicht eingeladen war. In der neuen Staffel, ich habe schon gesehen, Teddy ist wieder mit dabei.
Ah, so eine Weihnachtsspecial oder
aber
so.
Aber ganz ehrlich, muss ich einmal das Geräusch machen. Ich will nicht, er hätte es nicht, ich glaube, das ist, ich hätte es nicht, Teddy, es war so gut, das erste Mal, das kann man doch nicht mehr toppen, also kann man vielleicht toppen, doch Teddy kann es toppen.
Doch, also Moritz bleibt treu, hat es für mich deutlich getoppt, finde ich, der Auftritt mit den alten Bärchenwitzen und so, dass er nochmal die Witze aus den 80ern rausgeholt hat, fand ich ein bisschen fies von der Redaktion, dass sie das drin gelassen haben, dass der Moritz bleibt treu da so aufgelaufen ist in der Sendung und wirklich mit den letzten alten Tiere im Wald Witzen, die wirklich vor 5 Jahren offiziell verboten sind, kurz vorm Tod von Fips Asmussen, hat er noch ein paar Witze gestrichen aus dem deutschen Witzebuch, ne? Das, die waren alle dabei.
Das wissen viele nicht, genauso wie der Duden ja sowas quasi Gesetzesgleiches ist für die deutsche Sprache, die deutsche Rechtschreibung. Das ist quasi Gesetz. Wir sind nicht frei in der Gestaltung unserer Sprache. Und auch Witze sind durch die höchste Instanz Fips Asmussen jahrzehntelang festgelegt worden. Fips Asmussen hat das regelmäßig aktualisiert in seinem Witzebuch. Und wenn da Witze rausgestrichen sind, dann durften die in Deutschland nicht mehr aufgeführt werden. Das ist wirklich so.
Ja, die wurden nicht mehr aufgeführt. Und jetzt, wo er tot ist, trampelt man auf seinem Erbe rum. Pfui. Das lassen wir uns nicht gefallen. Ich packe ein bisschen Musik auf die Fidi- und Bumsi-Liste und wir machen eine kleine Pause. Mhm. Haben noch einige Themen heute zu besprechen.
Was war das heute? Was war das heute für ein Ritt durch die Welt der Prominenten, ganz ehrlich? Das ist ja unglaublich. Hey,
so ab und zu auch mal wieder gut, wenn wir so eine leichte Gossip-Sendung machen und ein bisschen rumtalken und den Leuten einfach einen leichten Sonntag damit gewährleisten, hoffentlich, oder beziehungsweise unterstützende Gefühle zu geben. Olivia Rodrigo ist eigentlich viel zu groß, um sie auf unsere Liste zu packen, aber seit der ersten Platte bin ich einfach Fan von dieser Frau, die inzwischen 19 ist, ihre zweite Platte rausgebracht hat und einfach für mich richtig geile neue Künstlerin ist, die keine 2-Minuten-Songs macht, die ausproduzierte Sachen macht, die selber an ihren Songs arbeitet, die von der man bestimmt noch eine große Zukunft erwarten kann. Und ich finde auch ihre zweite Platte und ihre Single Vampire wieder grandios. Ich finde, die kann geil singen. Ich finde die ganz toll. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht das Zielpublikum von ihr. Und die hat auch Millionen Fans jetzt schon. Zu Recht, wie ich finde. Völlig zu Recht. Und der Song Vampire ist die neue Single. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch mal an. Alleine auch einfach einen 4-Minuten-Song rauszubringen, während das alles immer kürzer wird, eine ausproduzierte Nummer, eine kleine Oper zu machen, bin ich einfach ganz großer Fan. Und den zweiten Song ist von einem, ja, nicht so bekannten Künstler, der heißt David Rowntree. Und der Song La 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 London Bridge ist die ganze Zeit in meinem Ohr, wenn ich morgens aufwache. Diese beiden Songs, um euch nicht zu... Und Safi, ey. Mittwoch kommt die Single von Safi, aber die stellen wir in der Mittwochssendung vor. Seit 2,5 Jahren warte ich darauf, von der Sängerin Safi einen Song vorzustellen, weil ich so lange schon ihre Musik kenne. Das ist jetzt schon mal ein Teaser. Ja, oh. Weil ich das so Riesenfan bin, dass ich euch jetzt schon mal ankündige, Mittwoch kommt ein knaller Song raus. Aber erstmal London Bridge von Dave Rowntree und Vampire von Olivia Rodrigo packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste. Hast du auch noch was, Jan?
Ja, ich hab 2 Songs und zwar vom selben Album. Ich habe diese Woche wieder mal mich auf die Spur gemacht des Lebenswerks von Prince und bin auf eine ganz furchtbar, ein ganz tragisches Album gestoßen, was ich eigentlich völlig vergessen hatte. Ich habe so ganz im Hinterkopf abgespeichert, dass es das mal gab und habe es dann wieder entdeckt und habe mich da
Black Album oder was?
Nein, es handelt sich um ein Album von Prince, was er gemacht hat, inspiriert von dem ersten Batman-Film von Tim Burton und Danny Elfman mit Michael Keaton und Kim Basinger und Jack Nicholson, ein Album aus dem Jahr 1989. Es heißt auch Batman und es ist original, das war die erste große Batman-Verfilmung nach dem 70er-Jahre, nach der 70er-Jahre Fernsehserie von Batman. Und Prince wurde gefragt von Tim Burton, ob er Lust hat, das dazu beizusteuern. Und er hatte schon, ich glaube, Purple Rain war ein Riesenerfolg und wollte irgendwie wieder Filmmusik machen und hat dann gesagt, okay, ich gucke mir das mal an. War dann am Set in den Pinewood Studios und hat sich das mit angeguckt und hat dann auch den Rohschnitt wohl bekommen von dem Film und fand das so geil, so mega geil, dass er eben ein Batman-Album rausgebracht hat. Prince Batman heißt das Album, das gibt's auch bei Spotify ganz. Es ist, ich sag mal so, es ist kein Album, was komplett aus geilen Single-Auskopplungen besteht, sondern es ist eher ein weirdes Album, genau wie Prince ja einfach weird war sowieso. Auch ganz unangenehme Geschichten. Nach diesem Album hat er diesen großen Wembley-Rekord aufgestellt. Ich glaube, der 16 Mal Wembley voll gemacht. Bis heute hat kein Künstler das geschafft, diese Zahl an Leuten ins Wembley-Stadion zu bekommen. Na klar, gibt's auch nicht mehr das Wembley-Stadion, aber nicht mehr vergleichbar.
Wembley-Stadion gibt's auch noch.
Aber nicht mehr das alte, das haben sie doch irgendwie an 3 Meter weiter aufgebaut, in größer und so. Das Album besteht auf jeden Fall aus ganz vielen Songs, die immer aus der Perspektive eines Batman-Charakters gesungen sind. Und das ist wirklich mega weird. Ich möchte auf die Feed and Bumsy-Playlist 2 Songs packen. Und zwar einmal den letzten Song, der heißt Bad Dance, 6 Minuten 12. Der besteht auch teilweise aus Samples, die Prince und sein Produzententeam aus dem Rohschnitt entnommen haben. Das war bevor der Film veröffentlicht wurde. Das Album kam mit dem Film raus. Mhm. Das ist so eine Schlusssequenz, wo er aus der Perspektive von allen das singt. Und dann noch den Song Party Man, wo Prince lyrisch in die Rolle des Joker sich hineinversetzt. Ich glaube, das erste The Future ist irgendwie Batman, zwischendrin ist nochmal Bruce Wayne. Das ist komplett verrückt. Richtig scheiße eigentlich. Also man kann es kaum hören, aber es ist irgendwie spannend, die Geschichte dahinter. Und das Album ist so schlecht angekommen, dass am Ende die Filmproduktion gesagt hat, ja, vielen Dank, Prince, für deinen Beitrag. Das kommt als zweites Lied in Abspann.
So, also genau, keiner mehr. Ist so in der Art ist es gewesen, tatsächlich. Jetzt kommt noch mal was dazu, Jan. Hm? Hast du damals diese Batman-Filme mit Michael Keaton und ich glaube irgendwann George Clooney, hat ihn auch irgendwann George
Clooney war auch das war dann nicht mehr, das war dann wieder die nächste neue Auflage.
Es war immer noch die erste Batman-Auflage, war zwei Filme mit Michael Keaton. Dann gab es einen mit Val Kilmer als Batman und dann gab es einen mit George Clooney.
Aber das waren nicht mehr das waren aber keine Tim Burton-Produktionen mehr.
Aber das gehörte alles zur gleichen Reihe. Das war alles das hat dann Joel Schumacher eingemacht, aber die gehörten irgendwie alle zusammen, glaube ich. Also diese vier Filme. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich habe alle vier bis heute nicht gesehen. Was? Ich habe diese Batman-Reihe komplett an mir vor. Und frag mich nicht, wieso. Ich bin riesiger Batman-Fan, aber ich bin erst mit Christopher Nolan wieder eingestiegen. Und ich fand das damals auch Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito als Pinguine. Ich fand schon die ganzen Fotos so abschreckend, obwohl ich damals erst 17, 18 war, als glaube ich die erste rauskam, dass ich da bis heute kein Interesse dran habe. Und auch die Tim Burton, ich habe die nie gesehen.
Also hast du die alle gesehen? Die Tim Burton Sachen mit Michael Keaton, ich habe alle gesehen und es gibt noch so ein schönes Bild, so ein kleines Notizbuch im Urlaub, weil ich so ein Fan von Batman immer war und immer, also der ist natürlich, also klar, habe ich die alle Charaktere gemalt und so und dann dazu selber mir Comics ausgedacht und ich fand die Tim Burton Dinger sind viel düsterer. Als dann George Clooney kam, wurde es bunt und poppig und irgendwie so ein bisschen mit Uma Thurman als Poison Ivy. Stimmt, und ja, ja.
Jim Carrey als Riddler
Carrey als The Riddler und dann kam auch noch, wer hatte nochmal den Robin gespielt?
Chris O'Donnell oder so.
Ja, genau, also wirklich, die fand ich so ein bisschen shallow, aber die Tim Burton Sachen, die machen mir heute noch Angst, weil das wirklich ganz finstere Filme sind.
Wirklich? Sind die so finster?
Das sind ganz finstere Filme und ich würde eher sagen Michelle Pfeiffer als Catwoman, da hat Christopher Nolan eher an die Tim Burton Filme angeknüpft und ich dachte immer, das war Musik Danny Elfman, na klar, das dynamische Duo Tim Burton, Danny Elfman, bis ich dann diese Woche gesehen habe, fuck, es gibt ja dieses scheiß Prince-Album, hab's mir angehört und es ist wirklich kaum auszuhalten, aber irgendwie eine spannende Geschichte, dass Prince der war so angezündet.
Finde ich auch eine spannende Geschichte.
Der war so angezündet von diesem ersten Batman-Filmversuch von Tim Burton, dass er da das ganze Album rausgespittet hat und danach eine mega erfolgreiche Tour gehabt. Also er war damals jetzt nicht unten oder sowas, aber das Album ist völlig in Vergessenheit geraten, zu Recht so ein bisschen und im Film taucht's auch nicht auf. Wir machen ein kleines Päuschen hier bei Fest und Flauschig. Wir haben noch viel zu viel Sachen auf dem Zettel. Ich habe echt noch heißen Gossip und hab auch noch ein paar. Es wird noch ein bisschen schwerer vielleicht im Laufe der Sendung. Auf eine lustige Art. Mm. Wir sind gleich wieder da. Ich muss mir erstmal eine Cola reinzwirbeln. Es ist erst 6:30 am Morgen, aber trotzdem, Cola geht immer.
Bis 9 machen wir noch.
Genau.
Alles klar, bis gleich, Leute.
Bis gleich.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Ja, Fest und Flauschig. Das ist der Podcast, den ihr liebt. Das ist der Sonntag mit uns. Ihr habt euch gerade schön einen Smoothie aufgemacht, den ihr gestern an der Tanke noch überteuert gekauft habt, weil ihr zu spät einkaufen gefahren seid. Habt ihr wieder alles in der Tanke. Ich kenne so eine Leute auch, die dann irgendwie immer bei diesen Rewe-Shops, bei diesen Tanken einkaufen und denken, die haben jetzt einen Supermarkt. Dabei gibt's nur Toast und alte Äpfel. Die haben gar keinen Supermarkt in diesen ganzen Tanken. Das ist auch, hat sich jedenfalls, da hatte man am Anfang sich auch mehr versprochen aus dieser Tankstelle mit Supermarkt.
Ja, Rewe-Togo, da schauen wir mal, machen wir Criminal Side-Eye, bitte in Richtung Rewe-Togo, aber auch deutsche Tankstellen. Und hier mal ein kleiner Business-Trip, Tipp. Tankstellen, Aufenthaltsorte, Raststätten, das ist ein Zukunftsbusiness. Die Leute werden elektronisch tanken, die werden länger verweilen wollen. Das geht nicht mehr, dass man da immer diese komischen Geflügelrolle, Alter.
Wo
man
Alter.
Nicht diese Blätterteig.
Früher wurde sie noch warm gemacht.
Nicht wenigstens. Mal mehr das passiert. Das kulinarische Angebot ist total geschrumpft auf so Fernfahrer. Oh, ich war an so einer schlimmen Raststätte. Und das Schlimme ist, ich muss mir wirklich merken, wo die guten Raststätten sind. Liebe Grüße ans Kreuz Hilden, da ist einfach, habe ich schon mal erzählt, da gibt's eine mega geile moderne Raststätte. Auch am Carmener Kreuz, super gut mit einem Trust-Kiosk und so, finde ich alles viel besser als diese Raststätten, wo du reinkommst, wo es so ein Burger King gibt, wo man nicht so genau weiß, ob der auf ist oder nicht. Und wo du, weißt du, so ein Burger King, wo man denkt, ach, ich gehe dann doch lieber zu der Geflügelrolle, bevor ich zu dem Burger King gehe, wo so ein Einäugiger steht, der irgendwie da die Patties.
Es ist ja immer das an der Tankstelle, das, was am wenigsten dem Körper schadet, gedanklich. Das isst man ja eigentlich. Man geht ja dann nicht hin, wenn man denkt, oh, jetzt esse ich mal schön die hier, wie heißt diese Slowenka oder diese Suppe, die es überall gibt, diese bulgarische Suppe. Slowenka?
Soljanka.
Soljanka, genau. Und dann denkst du, esse ich jetzt die Soljanka oder hole ich mir jetzt doch wieder so ein Ciabatta, was mit
Remoulade. Und was morgens um 8 gemacht wird, bevor die Schicht beginnt, wo die Hände noch sauber sind, also hygienisch zumindest kein Problem mehr, dann liegt das aber bis 22 Uhr da und wird auch nicht von niemandem gekauft. Es ist
ein verzweifelter Autofahrer,
der heißt meistens Olli Schulz.
Und dann,
der
haut sich das, die das Schlimme ist, ich glaube, wenn man das, aber das kulinarische Angebot beendet, da hängt so viel dran, wenn man das ändern würde, ich glaube, der Umsatz bei Beefy würde komplett einbrechen,
weil Beefy ist nur deswegen erfolgreich, weil es oft das ist, was man in der Tankstelle am ehesten
keine Mangel an Alternativen.
Ja. Selbst dieser Carazza-Veggie-Ding, den kaufe ich jetzt immer, wenn ich Hunger habe. Statt mir da so ein, auch diese Blaubeermuffins, Alter, ich traue dem ganzen Braten nicht. Deutschland ist ein Transitland. Die Leute fahren durch Deutschland durch. Wir sind in der Mitte Europas. Wer ist denn dafür verantwortlich für diese ganze Scheiße da? Es ist echt furchtbar. Und das ist ein Zukunftsbusiness. Ja. Rewe Togo, Rewe, ey, ganz ehrlich, hier Leute, jetzt anfangen, junge, agile Typen, fangt an, euch um Raststätten zu kümmern. Der Markt ist komplett entmonopolisiert, da ist niemand, da gibt's keinen Wettbewerb. Und mit einer genialen Raststätte, mit geilen Elektroladestationen, mit einem vernünftigen Angebot, mal so ein Dean in David oder sowas, wenigstens mal. Gibt's ja auch nicht.
Ich glaube, viele junge Menschen fühlen sich jetzt angesprochen und erwarten nur darauf, ein Teil ihres Lebens an irgendeiner random Raststätte damit zu verbringen, frisches Food unter die Leute.
Nein, aber es ist natürlich vollkommen unglamourös, aber es ist doch deswegen unglamourös, weil es wirklich nicht mit Liebe gemacht ist. Ich meine, Deutschland ist eh nicht so das Land, das dafür bekannt ist, Dinge mit Liebe zu machen. Aber Raststätten, da zeigen wir uns echt von unserer deutschesten Seite. Und das ist so eine Visitenkarte, weißt du? Da fahren so viele Leute durch. Die Schweden fahren da durch auf dem Weg nach Spanien. Die Spanier fahren durch auf dem Weg nach Polen. Und alle müssen in Deutschland tanken und anhalten. Und wenn Elektroautos die Mehrheit sind, dann müssen sie länger an Raststätten verweilen. Und da können wir nicht mehr mit Nordsee versuchen, irgendwie noch das Beste draus zu machen. Und diese komischen Gustico-Sachen, wenn ich das Gustico-Schild schon sehe, dann kotze ich schon im Auto.
Dann fahre ich weiter.
Dann lieber zum anständigen Landgasthof, wo es Kroketten gibt und Schweineschnitzel und so, wo noch so eine alte Oma steht und das selber noch in dem alten Frittierfett macht.
Natürlich, das ist aber auch viel geiler. Das will man ja wenigstens noch haben. Irgendwas, eine Alternative zu Burgern, zu Beefy und zu eingeschweißten Sandwichbrötchen. Da weißt du, diese großen,
wir haben eine gemeinsame Kernkompetenz. Unterwegs essen. Wir müssen sowas wie den Guide Michelin machen, aber für volkstümlich.
Fürs einfache Volk. Und das ist mein Problem. Wenn ich bei Autobahnstrecken, was kennst du ja, von Frankfurt nach Berlin oder nach Hamburg, so eine Schweinestrecke oder auch Köln-Hamburg,
ja,
eine
Schweine- da fahre ich manchmal schon über die 43, weil ich die A1 nicht mehr sehen kann.
Die kann ich auch nicht mehr ertragen. Und dann fährst du an eine Raste an und denkst, oh, es ist 13 Uhr, langsam mal was essen. Gehst zur ersten Raste, gehst rein, ist immer völlig überfüllt, weil zwei Rentnerbusse da gerade wieder sind und die gerade eine Riesenschlange haben. Sowohl am WC als auch da, weil die Rentner sich nicht entscheiden
können, welches WC sie benutzen sollen.
Und dann gehst du genervt wieder raus. Wenn du Glück hast, kriegst du noch am Automaten Kaffee. Trinkst den ersten Kaffee, fährst weiter. Und zu damals, als ich noch geraucht habe, habe ich dann statt Essen geraucht. 14.30 Uhr, inzwischen immer noch nichts gegessen. 15 Zigaretten weggeraucht, 3 Kaffee getrunken, 3-mal an der Raster gehalten und sich gedacht, jetzt hole ich mir aber mal was. Und jedes Mal gedacht, nee, ich hole mir doch nichts. Ich warte noch eine Raste. Und das machst du, bis du zu Hause angekommen bist, völlig unterzuckert, mit fauligem Atem, Mundgeruch, super schlecht gelaunt und fragst dich dann, warum es dir nicht gut geht. Ganz einfach, weil du nicht gegessen hast, weil du es kompensiert hast mit Zigaretten und Kaffee.
Oder, der ganzen oder allgemein Fahrt. Gesagt, wegen Deutschland.
Macht das die deutsche Infrastruktur macht schlechte Laune.
Deutschland macht krank. Das kann man jetzt wirklich mal sagen.
Olli Schulz, Doppelpunkt.
Und das sind nicht die Kinder.
Deutschland macht krank. Ja, sollte man was dran tun, hiermit hinterlegt. Ich habe, ich weiß nicht, wie ich jetzt den Bogen hinbekomme. Ich habe ein Hobby, habe ich öfter schon von erzählt und ich glaube, es ist was du auch verstehst und ich glaube auch, dass du es auch manchmal machst. Ich gehe gerne, wenn ich in fremden Städten bin, über Friedhöfe. Und zwar, weil es immer ruhig ist meistens ein schöner Park, es nervt niemand.
Man kann immer gucken. Ich gucke mir mal gerne Grabsteine an. Immer schon. Weil meine Großeltern mich immer mitgenommen haben zur Grabpflege der ganzen verbuddelten Verwandten von früher. Das war ja früher auch aus ganz Europa zusammengesucht. Der ist in Böhmen geboren, der ist in aus Schlesien kommen die und so. Alle in einem so einem riesen Sammelgrab. Und da sind wir immer hingefahren, an nicht nur an Toten Sonntag, sondern öfter mal. Und da habe ich irgendwann den Friedhof zu schätzen gelernt. Und also Köln zum Beispiel, Melatenfriedhof, legendär. Man konnte sich früher noch an der Pinken Bank hinsetzen, am Grab von Dirk Bach. Die ist zurzeit abgebaut. Es soll aber wieder, hast du es mitbekommen?
Mhm.
Heller hat sich beschwert und viele andere auch. Und so finde ich auch eine echte Schweinerei. Die Pinke Bank gehört zum Melaten. Ja, doch, ehrlich, wird Bank auch wieder aufgebaut, habe ich jetzt gelesen in der Regionalberichterstattung. Aber was nochmal, ich sag mal, nochmal tragischer, trauriger, furchtbarer und irgendwie einen noch mehr zum Denken anregt, als ein Gang über einen, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Friedhof, Invalidenfriedhof, Zentralfriedhof, jede Stadt hat einen großen Friedhof, ist ein Besuch eines jüdischen Friedhofs und das mache ich manchmal auch. Und in Köln gibt es einen sehr großen an der Stadtgrenze, nachdem der alte jüdische Friedhof in der Kölner Südstadt für den Bau des Großmarktes aufgelöst wurde und da wurden die Gebeine umgebettet und das kam dann alles an die Stadtgrenze. Und da ist mir was aufgefallen und zwar gibt es ja, also wieder deutsche Geschichte, Achtung, Achtung, oder deutsch-jüdische Geschichte, natürlich die große Zäsur, die Shoah, den Holocaust und die große Frage, was machst du denn, wenn deine Verwandten einfach verschwunden sind, es weder einen Leichnam gibt, noch sonst irgendwas, was du vergraben kannst auf dem Friedhof, was steht auf den Grabsteinen drauf und zumal das zu einer Zeit ja dann oft passiert ist, wo dann die wenigen Überlebenden nach dem Krieg, die in Deutschland geblieben sind, überlegen mussten, wie wird es denn auf dem Friedhof abgebildet, also die Wiederaufnahme des Rests jüdischer Kultur, was die Nazis noch gelassen haben. Und das ist mir was furchtbar, also was mich total traurig gemacht hat, aufgefallen. Ich bin dann über den Friedhof gelaufen und dachte so, okay, hier die alten jüdischen Gräber, die großen Kaufleute und die großen Familien und wie auf Melaten auch, also ganz normaler Friedhof. Dann gab's die Zäsur, da sahst du auf einmal, die Steine wurden so ganz konfektioniert, also ab Machtergreifung der Nazis, das siehst du mal in den Todesdaten, ab 33 waren die Grabsteine total einfach, total konfektioniert, total gleich, total ähnlich. Und nach dem Krieg wurden dann teilweise wieder größere Steine aufgebaut, auch für die Menschen, die verschwunden sind in Auschwitz, in den Konzentrationslagern und so. Aber es mussten Worte dafür gefunden werden, was passiert war. Und was passiert war, ist, die wurden einfach entführt und ermordet von den Deutschen. Aber weil das so eine weirde Situation war, jahrzehntelang und bis heute ja, hat sich selbst die Opfer nicht getraut, auf die Grabsteine zu schreiben, was wirklich passiert ist. Und da gibt's so ganz verschiedene Abstufungen. Es gibt im Grunde genommen auf dem jüdischen Friedhof in Köln die Minderheit der Grabsteine der Menschen, die in Auschwitz oder irgendwo umgekommen sind, schreiben es auf die Grabsteine drauf. Es gibt ganz furchtbare Schattierungen davon, wie sich die jüdische Familien, alle, die sterben und dann Menschen sterben und dann gibt's Grabsteine. Und dann gibt es aber auch quasi das Bedürfnis von den Überlebenden, den Holocaust-Überlebenden, Grabsteine oder Gräber zu errichten. Das sind ja teilweise Familien, die hunderte Jahre in Köln gelebt haben oder in anderen Städten. Die haben ganz normale Familiengräber, wie auf einem christlichen oder nicht konfessionellen Friedhof. Und jetzt standen sie aber vor der Herausforderung, dieses Grab irgendwie so zu gestalten, dass sie zum einen der Menschen gedacht haben, die nicht mehr da sind, weil sie ermordet wurden von den Nazis, einfach nicht da. Es gibt keinen Leichnam, der zu vergraben ist. Die Familie ist über alle Winde zerstreut, wenn überhaupt was über ist. Und die Überlebenden mussten dann wieder nach dem Krieg, nachdem die Nazis weg waren, an die Grabgestaltung rangehen. Sie haben aber nicht auf die Gräber draufgeschrieben, meine Tochter ermordet in Auschwitz oder sowas, sondern sie haben das, weil das Klima so, das gesellschaftliche Klima so weird war, musste das umschrieben werden. Und was total häufig vorkommt auf den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs ist umgekommen 1942. Das Wort umgekommen wird zum Beispiel verwendet. Oder verstorben. Progressiv oder ich sag mal, also es findet keine Anklage statt. Es ist irgendwie so, es wird nicht mal die Wahrheit erzählt.
Ist es aber, ich frag mich nur, ob's mehr Erlösung den Menschen bringt oder ob es schöner ist, wenn da drauf
steht, ermordet. Da habe ich dann angefangen drüber nachzudenken. Was ist es? Also ist es quasi, weil es gibt ja keinen Grund, es nicht draufzuschreiben. Es stimmt ja einfach. Also man hätte ja auch quasi die Wut entwickeln können. Ist es aber das Gefühl, mit dem Tod ist es sowieso vorbei. Was bringt die Wut?
Aber sollte man auf dem Friedhof die Wut entwickeln, frage ich mich. Sollte auf dem Friedhof da stehen, die Todesursache von Menschen? Ich meine, ganz klar, diese Geschichte wurde damals, also das wurde wahrscheinlich unter so einem Mantel des Schweigens dann, oder beziehungsweise, wie du es gerade richtig ausgedrückt hast, man wusste nicht genau, wie man das ein bisschen entkräften kann oder ähnliches. Es ist natürlich falsch, wie es drauf steht. Aber bringt das jetzt Lösung? Und was ich mich gerade frage ist, wird nicht, weil ich habe das gerade nämlich bei mir in der Familie, dass nach 25 Jahren werden die Gräber ja weiter bezahlst, wird das, wenn die aufgelöst. Also gibt es ja jemanden auch bei diesen jüdischen Nachkommen, der dafür sorgt, dass sie
also offensichtlich weiter, es ist wie gesagt ein ganz normaler Friedhof. Also fast kein Unterschied. So ein paar rituelle Geschichten, die anders sind vielleicht. Aber es ist ein ganz normaler Friedhof und Familien bezahlen dann dafür, die Gemeinde oder die Friedhofsverwaltung. Das ist, glaube ich, ganz normal, wie in allen anderen Friedhöfen auch. Aber ich frage mich, ob es irgendeine soziologische Untersuchung gibt, ob es da Leute gibt, die sich da forschungsmäßig mit beschäftigen. Was ich faszinierend fand, du siehst an den Todesdaten immer, wann wurde das Grab angelegt. Gibt es teilweise Gräber, die auch jetzt angelegt werden, von wirklich sehr entfernten Nachfahren, die anfangen, ihre Geschichte nachzuerzählen oder nachzuforschen und dann sehr, sehr weit in der Gegenwart neue Gräber anzulegen und teilweise auch wirklich große Gräber für Familien, die wirklich tragischerweise oder schrecklicherweise von den Nazis fast völlig ausgelöscht wurden, die dann da aber relativ neue Gräber haben. Und ich habe festgestellt, bei den neueren Gräbern hat sich der Ton etwas verändert, also quasi das Aussprechen des Todesortes alleine im KZ Auschwitz ermordet worden oder im KZ Flossenbürg oder wo auch immer die Menschen dann umgebracht wurden, das kommt häufiger vor. Und bei einigen Gräbern tatsächlich dann eben auch wird aufgeschrieben, was passiert ist. Aber die große, große Mehrheit der Menschen, die da von den Nazis ermordet wurden und auf dem Friedhof begraben liegen, wenn es überhaupt auf dem Grabstein draufsteht. Für viele ist es dann auch schon so, okay, es ist Jahreszahl 42, 44, da weißt du dann schon, was wahrscheinlich da passiert ist. Ganz wenig wird es überhaupt nur beschrieben und ganz, ganz selten wird gesagt, was wirklich passiert ist. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass das damals einfach in den 50er, 60er Jahren,
Denke ich mal. Ich denke mal, das liegt
niemand wollte das anklagen.
Das denke ich mal. Ich muss aber auch sagen, dass jeder intelligente Mensch, der so ein bisschen sich mit dieser zeitgeschichtlichen Phase Deutschlands irgendwie auseinandersetzt und so sieht das ja. Ich gehe ab und zu auf den Friedhof hier. Ich gehe nicht mehr so häufig auf Friedhöfe, seit ich Juri habe, weil man darf seinen Hund nicht mitnehmen auf dem Friedhof. Und ansonsten bin ich genau wie du oft auf Friedhöfen. Es gibt diesen britisch-kanadischen Zweiten Weltkriegs Friedhof hier, den ich öfter mal besuche, ich habe das neulich erst gerade nachgelesen, der Zeit in der Normandie, der erste Invasion der Alliierten, da waren ganz viele kanadische Soldaten dabei und ganz viele junge Menschen. Und verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht richtig ausdrücke, aber dieser erste Trupp, der halt gekommen ist, wurde weggemäht von den Nazis. Da sind so viele Menschen gestorben. Und wenn ich über diesen Friedhof gehe, und da sind diese ganzen, nicht anonym, aber die ganzen kleinen, gleichgesetzten, wie es bei so einem amerikanischen Friedhof, auf weißen Steine, da steht nur ein Name drauf. Und ich gehe da längs, und ich habe das sogar mal gefilmt, wollte es in meine Insta-Story tun, finde es aber auch pietätlos, aber weil mich das so ergriffen hat, dass kein Mann, das sind ja alles Männer gewesen damals, kein Mann über 21 der tot ist. Da liegen einfach mal 5.000, 6.000 Menschen rum, die alle nicht älter als 20, 21 geworden sind. Und das alleine mit dem Bewusstsein, dass du da irgendwie, das waren unerfahrene Soldaten. Deswegen gab es auch, ich habe da so einen geschichtlichen Teil gelesen, wo dann gefragt wurde, warum auch die Alliierten gnadenlos umgegangen sind. Da sind so viele Sachen, es gab diese Abmachung, dass man gewissen Sachen nicht schießt oder ähnliches im Krieg. Das haben die Nazis dann nicht berücksichtigt. Da sind so viele Kinder fast, junge Menschen gestorben und so. Und das Grauen alleine, diese ganzen Namen zu lesen und diese ganzen geboren 1928, gestorben 1945, weißt du was? Das alleine ist schon so viel Grauen und zieht mich so runter und ist so voller Schrecken, dass alles Weitere sich da auch schon in meinem Kopf dann abspielt. So. Und ich weiß auch nicht, ob es noch eine Erlösung bringt, gerade um zu deinem Thema zu kommen, dass die Aufarbeitung da nie mehr richtig stattfinden wird, ist traurig und da haben wir einen ganz großen Fehler gemacht. Ich weiß nicht genau, ob das Richtige wäre, aber vielleicht irgendwie.
Die Frage, ist es eine Pietätsfrage? Wahrscheinlich eh eine sehr individuelle Frage, weil alle da unterschiedlich mit umgehen. Aber ich glaube, anhand der Masse, euphemisierenden Umschreibungen der Sterbeumstände der Menschen auf jüdischen Friedhöfen ist es, glaube ich, nicht nur eine Einzelfallgeschichte, sondern einfach auch ein Zeugnis der Zeit.
Natürlich.
So der Zeit nach dem Krieg. Niemand sprach da gerne drüber, selbst im Tod. Galt es als eigentlich bitte nicht auszusprechen, dass der eigentliche wahre Grund für den Tod nämlich der Mord war. Und das ist irgendwie so ein, habe ich, also ich denke immer noch drüber nach und ich frage mich, ob es da vielleicht, wenn da jemand was weiß, ich weiß, dass die jüdischen Friedhöfe in Köln sehr gut erforscht sind, dass da tolle Forschungen zu gibt. Es gibt auch einen ganz alten in Köln Ehrenfeld, der an Melaten dran ist. Es gibt auch hier, ich glaube, der Blackfoes am Dude Jüt, das ist ein Kölner, das ist ein richtiger Kneipe hier gewesen, am Dude Jüt, also am toten Juden, am alten Friedhof, dem jüdischen Friedhof, wo heute der Großmarkt ist, da gab es eine Kneipe und die ist so bekannt, dass es also Kölner Volkslieder gibt, die immer noch gesungen werden. Willi Ostermann hat es, glaube ich, geschrieben, 1933, 42, mit guten Absichten. Aber das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich werde da weiter drüber nachdenken und wollte es einfach mal hier lassen, obwohl es jetzt nicht kein Hochbringer-Thema ist.
Doch, war richtig, so ein bisschen wie Sibylle Berg das
Theaterstück. Naja, come on, aber alleine... umgekommen, dass auf dem Grabstein steht, umgekommen. Ne, also ich verstehe quasi in schönem Gedenken, ne, aber allein umgekommen ist ja schon, okay, die Richtung, die Gedankenrichtung derjenigen, die den Grabstein haben anlegen lassen, ist klar. Hier soll für die Ewigkeit festgehalten werden, dass der Verstorbene oder die Verstorbene umgebracht wurde oder umgekommen ist auf eine unnatürliche Art. Ganz viele Grabsteine, wo das draufsteht. Verstorben das andere Mal. Auch das ist besonders auf so einem Grabstein. Natürlich ist da jemand verstorben, weil es ist ja, ist ja ein Grabstein. Ist ja ein Friedhof. Das sind alle verstorben. Ja, Friedhof. Auschwitz ist dann die nächste Stufe und ermordet vielleicht auf 3 oder 4 Grabsteine, die ich jetzt gesehen habe, weil ich bin bei meinen Spaziergängen. Aber das sind auch eher neuere, wo quasi die Wahrheit dann wenigstens zutage tritt und man das den Menschen, auch dem Land, in dem man dieses Grab dann errichtet, dann wieder zumuten kann oder zumuten will. Das war aber ganz viele Jahrzehnte offenbar nicht so. Aber das nur so als kleiner Gedanke.
Okay, dann
ganz wichtig, wenn du auf den jüdischen Friedhof gehst, Mütze aufsetzen. Ja. Sonst bist du an. Ja, Mütze aufsetzen. Sonst gibt's Ärger. Das ist das Einzige, als Mann, Mütze auf. So.
Als Mütze auf. Und Beine bedeckt. Das ist, glaube ich, egal. Ich habe noch eine. Ich habe gestern, das wollte ich schon vor länger erzählen, aber gestern habe ich so ein Video nochmal bekommen. Das nächste Thema, eine interessante kurze Liebesgeschichte, wollte ich noch mit dir besprechen. Hast du mal von Marina Abramović und
Ulay gehört? Ist das Marina verwandt mit dem Abramović, dem Großen?
Nein, ich glaube nicht damit verbrannt, weil die kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. In den 70er Jahren hat sie Ulay in Amsterdam auf ihrer ersten Reise mit 17 oder 18 kennengelernt. Die beiden wurden ein Liebespaar. Wurden beide in den 70er und 80er Jahren ganz bekannte Aktionskünstler. Wirklich, haben viele Installationen gemacht, haben viele Sachen gemacht, sich eine Stunde angeschrien. Gibt es alles auf YouTube. Ich mach mal die Kurzgeschichte dazu. Die beiden haben über 15 Jahre zusammen gelebt, haben sich unfassbar verliebt, war eine intensive Beziehung, war damals auch 70er Jahre viele Konventionen eingerissen und waren richtige Stars schon in der Szene. Was ihm, dem Ulay, immer nicht so gut gefiel, der wollte diesen ganzen Kommerz nicht, während Marina irgendwie da schon Bock drauf hatte. Und dann hatten sie eine große Aktion vor. Sie wollten als erstes Ehepaar 1988 oder 85 heiraten auf der chinesischen Mauer. Und sie sind beide von der einen Seite und auf der anderen Seite der chinesischen Mauer, und du weißt, die ist sehr, sehr lang, sind die losgelaufen und wollten in der Mitte heiraten. Und das war damals, das hat 5 Jahre gedauert, um in China diesen Antrag zu stellen, dass die überhaupt da heiraten dürfen. Und dann haben die sich aber in dieser Zeit verstreckt.
Während der Antrag lief, damit sie das machen dürfen.
Oh nein. Ja, während der Antrag lief, es wurde aus dieser, wie das so oft auch ist, aus einer intensiven, toxisch immer so ein scheiß Wort, aber so einer intensiven Beziehung, ein Hasskampf, und die beiden haben sich getrennt und haben sich dann entschieden, nachdem der Antrag durchgegangen ist, auf der chinesischen Mauer sich für immer zu trennen und sich nie wieder zu sehen. Und 1988, als der Antrag durchgegangen ist, sind die beiden über die chinesische Mauer gegangen, haben sich in der Mitte getroffen, haben sich nochmal tief in die Augen geguckt, haben sich einen Kuss gegeben, und haben sich 25 Jahre
nicht mehr gesehen. Oh Gott.
Nie wieder. Kontakt.
Wollen wir das auch machen?
Dann relativ... ehrlich gesagt wollte ich gerade... Wenn wir hier irgendwann die Sendung beenden, ne? Und das Ding nicht toppen, Jan, ne? Also von Marina und Ulay, ne? Wenn wir das nicht toppen, dann war das hier nichts richtig. Dann ein ganzes halbes.
Ja, okay.
Lass mich kurz die Geschichte zu Ende ziehen. Sie hat dann jahrelang weitergemacht als Aktionskünstler. Er auch. Die beiden haben sich im Zorn getrennt, das kann man sagen. 2000, ich weiß nicht, 12 oder 8 oder so ähnlich, hat sie eine Installation bzw. eine Aktion gemacht im MoMA, im Modern Museum of Modern Art in New York und hat sich hingesetzt an einen Tisch in einem roten Kleid und hat 3 Tage random people, du durftest dich anstellen, 5 Minuten in die Augen geguckt und man hat nicht miteinander geredet. Und das hat sie mit einem nach dem anderen gemacht. Da war eine riesige Schlange. Und auf einmal stand ihr ehemaliger Mann Ulay in der Schlange.
Und dann?
Und setzt sich an den Tisch. Und sie macht die Augen hoch und die gucken sich an. Das kann man sich alles auf YouTube angucken. Mega emotional. Mega krass. Und dann sehen die sich, das alles muss man sich angucken. Es ist total intensiv. Er ist ein paar Jahre danach gestorben. Und sie reicht ihm so die Hände rüber. Und er steht auf, guckt in die Augen und verschwindet in der Menge. Und haut wieder ab. Und man hat auch gesehen, dass den beiden klar war, dass die sich damals nicht ohne Grund getrennt haben. Trotzdem kam natürlich, wenn man so intensiv zusammengelebt hat, eine Menge hoch. Es gibt viele Leute, die ihn nicht toll finden. Viele Leute, die aber auch von ihr. Ich will diese ganzen Gerüchte um diese beiden, wie es bei Künstlern ist, jetzt gar nicht hier weiter. Das müsst ihr euch alles selbst zusammenarbeiten. Aber wer diese Geschichte nicht kennt, dem möchte ich gerne so eine ganz kurze, es heißt glaube ich Mariana Abramovic und Ulay, The Lovers, The Great Wall Walk, eine Dokumentation. Ich fand das eine sehr gute Geschichte und wollte die ganz kurz auch mal mit euch teilen. Kann man sich alles angucken, gibt's noch ganz viel zu erzählen, aber was für eine krasse, große Liebesgeschichte, finde ich einfach, zwischen den beiden, dass er da auftaucht, 25 Jahre später, in dieser Schlange und sich da hinstellt. Touch ein schon ziemlich, wollte ich mal kurz sagen. Und jetzt, ich weiß nicht, jetzt habe ich noch
was Zeit, weiter was zu erzählen. Wir haben alle Zeit der Welt.
Ja. Ich habe letzten Samstag mit der Tochter von Manfred Krug, Fanny Krug, und Christa Maria Schädlich, der Herausgeberin und Lektorin von Manfred Krug, einen Abend gehabt im Rahmen des Harbor Literaturfestivals in Hamburg und habe einen Abend mit diesen beiden wundervollen Menschen moderiert. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel über Manfred Krug geredet. Ich habe ein paar, glaube ich, ganz gute Fragen gestellt und das nicht so ganz konventionell gemacht. Christa Maria Schädlich ist so Ali Schwarzer Generation und hat auch optisch, sorry, wenn ich das sage, ein bisschen Ähnlichkeit, ist aber eine, was heißt aber, ist eine coole Frau, hat viel zu erzählen. Fanny Krug, bezaubernd, hat 4 Lieder gesungen. Am Ende des Abends ein Duett mit ihrem Vater, wo so eine Stimme vom Band kam. Und das war alles
toll. Wo war das?
Toll.
Welche Venue war das?
Viel, in der Elbphilharmonie, in der Kleinen. Und es kam nicht nur, es wurde kein glorifizierender Abend für Manfred Krug, weil Christa Maria Schädlich hat erzählt, Manfred Krug konnte sich zum Beispiel nie entschuldigen. Der war ein Choleriker, hat Leute angeschrien, sie hat geweint, hat sie gemeint. 5 Minuten später ruft er an und sagt, hallo, ich wollte noch mal anrufen wegen dem Drehbüchern, oh, was Gott. Wir da sprechen wollten. Oh, also das Gott. War dann seine Art von Entschuldigung. Er war ein sehr schwieriger Typ, aber auch ein wahnsinnig faszinierender, intelligenter Typ. Und du hast ja, glaube ich, auch die Tagebücher gelesen von ihm. Und es ist ja wirklich, er hat ja wirklich einen tollen Blick auf Sachen, auch wenn man betrachtet, wie er damals die Wachablösung von, wie hieß nochmal vor Putin, der betrunkene Seefahrer, Jelzin, genau, und er damals schon wirklich den richtigen Blick auf diese Sachen gehabt. So, Manfred Krug, der wirklich auch politisch und so, kann man wenig sagen, er war ein schwieriger Typ und wir reden da so 1,5 Stunden über ihn und Fanny Krug singt zwischendurch immer Lieder und dann hat dieser eine Satz mich sehr berührt, weil das auch wahrscheinlich die Wahrheit ist. Sie sagt, ich muss mal ganz kurz eine Sache sagen, sagt sie, die wahre Heldin war meine Mutter. Und ich fand das, wahrscheinlich hat mich das so getroffen, weil das ganz oft so der Fall ist, dass immer eine Person in Partnerschaften ganz weit vorne ist und die andere macht ganz viel. Ne? Und das hat alles auf einen Punkt gebracht, nur dieser eine Satz so. Und dann haben wir da weiter gesungen und so. Und ich habe den Abend wahrscheinlich als sehr schöne Erinnerung, weil ich irgendwie diese Bücher die ganze Zeit gelesen habe. Und ich habe herausbekommen vom Verlag,
nicht der dritte Teil kommt.
Ist, der zweite Teil?
Und vielleicht auch noch
ein Hörbuch.
Und zwischen den ersten gab es ja als Hörbuch. Gibt es den zweiten?
Ja. Auch von Daniel Krug gelesen.
Yes.
Und es ist der zweite Teil ist auch super. Den ersten fand ich halt, der hat mich halt total überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Der zweite Teil ist auch sehr gut. Und im dritten Teil wurde mir verraten, da wird nämlich gerade noch drüber geredet, was lässt man drin und was nicht. Und ich weiß ja nicht, ob du mal in deinem, hast du mal
Tagebuch? Ich habe mal so als 10-Jähriger, aber so 3 Seiten. Und das hat sich dann aber, habe ich relativ schnell festgestellt, ich habe mir selbst nicht so viel zu erzählen. Das mache ich alles nicht schriftlich aus, lieber aus Sicherheitsgründen, informell.
Ich habe mal 12 Jahre
hast du das noch
geführt, tatsächlich. Ich habe die alle in einem Anfall der Panik, dass ich sage, oh Gott, wenn ich tot bin, diese kranken Gedanken, wenn das mein Vermächtnis ist, ne? weil man auch nicht nur, ich kann von mir aus sagen, und das habe ich auf der Bühne halt Fanny Krug gefragt und meinte, also ich habe das irgendwann alles weggeschmissen, weil ich dachte, ich möchte nicht. Und dann meinte sie, ja, es war jetzt auch nicht so leicht für mich, die kranken Gedanken von meinem Vater alles zu lesen, weil es waren natürlich nicht nur aufgeräumte Gedanken und so, sondern auch ein paar Sachen dabei, die so, und Manfred Krug war ein notorischer Tagebuchschreiber und dann habe ich gefragt, warum geht's eigentlich 96 los? Und ganz logisch hat Christa Maria Schädlich mir erzählt, 96 ging's los mit Computern und er hat angefangen, seine ersten Computer Tagebuch zu schreiben und seine Tagebücher sind nur noch erhalten, weil er die Datasetten oder die Kassetten und die Floppy hier nicht weggeschmissen hat, so nach dem Motto, und das dann irgendwann alles rausgekommen, gefunden wurde. Und da gibt es
das noch, heißt, einiges mehr Material. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also die Form, das war mir nicht klar. Ich dachte, das wären Tagebücher ganz handschriftlich, aber wie krass. Das heißt, er hat einfach einen alten Rechner hochgefahren, der alte. Ja, er war ja damals auch der große
Technik-Typ. Das war der neue heiße Scheiß.
Er hat 96. auch die Menschen begeistert für die große Telekom-Aktie. Na klar, er war ein Technikfreak.
Richtig. Er war ein Technikfreak und hat angefangen. Und deswegen gibt es diese ganzen wirklich grandiosen Tagebücher noch. Wenn alles gut geht, würde ich vielleicht nächstes Jahr sogar noch die Premiere zum dritten Buch machen.
Weil mir hat das so viel Spaß gemacht. Mir hat das mal jemand geraten, das zu machen, Tagebuch zu schreiben, einfach um Dinge zu ordnen. Weil, und das hat nämlich auch einen heilenden Effekt und einen ordnenden Effekt, Tagebuch zu schreiben. Gerade, ich sag mal so, wenn man ein Leben hat, in dem viel passiert, ist das was ganz gut hilft. Dann habe ich aber entgegnet, ich führe doch Tagebuch und mache das allerdings, guck mal hier. Ich hab das ja gemacht. Es ist halt öffentlich. Das ist leider das Blöde.
Ich würde jetzt aber mal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht deine
Twitter-Aphorismen. Es ist was anderes. Es ist was anderes, eine andere Form, aber es ist auch eine Form des Festhaltens von Momenten und eine Art von Druck ablassen an richtigen Stellen. Das macht leider jetzt nicht so viel Spaß mehr inzwischen, weil die Wirkung zu groß ist. Also natürlich ist vielleicht die Frage, sollte man das vielleicht ins stille Kämmerlein holen? Ich glaube, warum denn nicht? Und wenn Manfred Krug mit 96 anfangen, theoretisch.
Klar, der war so alt, der war knapp über 50 oder so. Ich weiß nicht, wann, ob er davor jetzt, aber er hat ja diese Tagebücher geschrieben. Und ich bin auch wieder jetzt, ich komme auf den Trichter, auch wieder was zu schreiben, weil an eine Sache erinnere ich mich, und das können wir uns alle von nicht von frei machen. Keine Ahnung, wer von unseren Hörern und Hörerinnen sein Leben anders lebt, aber die Zeit, in der man seine Gedanken nochmal geordnet aufgeschrieben hat, war schon eine bessere Zeit vom Einschlafen als jetzt. Genervt nochmal alle Reels auf Instagram durchgucken und hier nochmal gucken, was der geschrieben hat und hier nochmal, oh, und dieses YouTube-Video muss ich ja dringend um 2.30 Uhr, obwohl ich eigentlich seit einer halben Stunde schlafen wollte, dringend muss ich mir jetzt noch 15 Minuten eine Abarbeitung über Silas aus den 80er Jahren von irgendeinem YouTuber angucken, der das gerade hochgeladen hat und ich denke, oh, interessant, 85 Silas, die Serie, das gucke ich mir jetzt noch an, weil das ist total wichtig für meine Birne.
Schläfst du eigentlich ein mit angeschaltetem Handy, also bist du öfter mal so beim Scrollen, schläfst du einfach ein?
Nee, ne? Nein, das kriege ich nicht. Ich kann auch nicht beim Fernseher einschlafen. Das geht gar nicht. Ich brauche Licht aus, Hörspiel geht noch, aber ansonsten so vorm, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie
vorm Fernseher. Echt nicht? Hätte ich nicht gedacht.
Echt nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht einschlafen, wenn der Fernseher läuft. Ich bin da, der muss aus sein. Das ist Deutschland. Der Fernseher muss aus sein, wenn du schlafen gehst. Rollläden runter.
Kommst du aus einer Rollladenfamilie oder hattet ihr sowas nicht früher? Wir hatten auch keine Rollladen. Also ich weiß, bei meiner Oma gab es immer Rollläden. Das fand ich immer krass, weil das Zimmer so dunkel war.
Genau, bei uns auch. Also wenn wir mal zu Besuch bei Leuten waren, die so eine massive Roulade hatten, ne? Also erstmal auf dem Abendbrottisch und schön mit Speck und Gurke und dann noch hier so am Fenster.
Ich habe auch keine Rollladen an der Wohnung, einfach weil ich das Zimmer dann zu dunkel und zu duster finde. Finde ich immer. Manchmal, wenn Haftbefehl irgendwie Reels oder Stories aus seinem Haus macht, dann ist er am helllichten so 16 Uhr Erdgeschoss und was in diesem Haus, was sich da irgendwo in diesem Gewerbe auch gezeigt hat, wo sie es gebaut haben. Alle Rollläden runter.
Ja,
und dann ist er einfach alle Rollläden runter am Tag und hängt er da unten einfach rum in so einem Haus, wo alle Fenster zu sind. Fände ich mega klaustrophobisch, ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich habe noch übrigens, wo wir gerade über das Thema Filme reden, ich habe noch einen kleinen Programmhinweis. Erstmal vielen Dank. Ich werde jetzt tatsächlich als nächstes gleich mich aufs Fahrrad setzen. Eine Runde hier in den Braunkohletagebau fahren. Und wenn man Manfred Krug, ich freue mich total darauf. Es gibt noch total einen Filmtipp, den habe ich für dich. Mein Happy Place ist natürlich die Arte-Mediathek, wie glaube ich deiner auch. Sie ist super designt. Leider immer zu kurze Laufzeiten und deswegen muss man immer schnell sein, die Filme dann auch anzuschauen. Und ich habe einen ganz tollen Filmtipp für dich. Der Film heißt Brainwashed. Und es ist wirklich ein interessanter Film. Es geht um eine Auseinandersetzung, eine filmwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie werden eigentlich in den letzten Jahrzehnten Frauen- und Männerbilder in Filmen, wie entstehen die? Wie passiert das, dass wir Frauen und Männer so sehen? Und die Forscherin oder die Frau, die den Film maßgeblich durch den Film leitet, hat sich genau angeschaut, wie Männer und Frauen gefilmt wurden in großen Filmklassikern. Und das Schlimme, man kann mit offenem Herzen rangehen und auch völlig unfeministisch und ohne Ahnung von irgendeiner aktuellen Diskussion, weil die Belege und die Beweise so erdrückend sind. Du guckst dir das an, denkst du, ach du Scheiße, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich habe einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film extra für dich rausgeschnitten. Ich hoffe, du kannst ihn jetzt hören. Nur eine Minute lang, so beginnt der Film. Und vielleicht ist es, also es ist wirklich ein guter Film. Es ist wirklich so, der Film heißt Brainwash in der Arte Mediathek und das ist die erste Minute, die neugierig machen soll.
Ist es ein Film oder eine Dokumentation? Eine
Filmdokumentation über Filme, also eine filmwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Film. Und das Thema beschreibt sie jetzt hier gleich sehr schön selbst.
Der große Schriftsteller James Baldwin sagte einmal, nicht alles kann geändert werden, aber nichts kann geändert werden, bis man sich ihm stellt. Heute schauen wir uns einige Filmausschnitte von A-List-Filmen an, also von Filmen, die in Cannes und bei den Oscars ausgezeichnet wurden. Dazu Ausschnitte von Kultklassikern und anderen bedeutenden Werken. Dabei achten wir darauf, wie geschlechtsspezifisch die Bildgestaltung ist. Damit meine ich die Tatsache, dass Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen ganz unterschiedlich gefilmt werden. Und zwar durchgängig und auf eine bestimmte Art und Weise, die man klar identifizieren und benennen kann. Ich persönlich sehe einen klaren Zusammenhang zwischen dieser Bildsprache des Kinos, der Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt, insbesondere in der Filmindustrie, und einem Umfeld, in dem sexuelle Belästigung, Missbrauch und Übergriffe allgegenwärtig sind.
Ein wirklich fantastischer Film in der Arte Mediathek von Nina Menkes, heißt die Regisseurin. Und es ist wirklich... Guckst du, es ist wirklich faszinierend und denkst so, what is going on? Was ist mir das? Wie, what? Es ist wirklich ganz toll.
Welche Filme gemacht. Werden da so gezeigt?
Guckst dir an, schaust dir an.
Ja, aber nimm mal ein, zwei Filme kurz.
Nein, ich schaust dir an.
Aber du hast die Doku schon gesehen.
Ich habe die Doku schon gesehen, guckst dir an. Das ist wirklich die erste Minute und guckst dir an. Ich will gar nicht in die Diskussion gehen, weil ich weiß, man muss es gesehen haben und wir können am Mittwoch drüber sprechen. Was hältst du davon?
Ey, ganz ehrlich, Terminator 2, Sarah Connor, hat alle weggeballert, die Muskeln in dem Film. Die Frauen sollen sich jetzt mal nicht so anstellen mit Frauenbild und so. Sarah Connor, ne, Terminator 2 oder Aliens.
Ey, und seit, Sarah Connor auf Deutsch singt, nochmal ein ganz anderes Level erreicht, finde ich nämlich auch.
Sarah Connor auf Deutsch, ey, hast du die Anastasia-Platte? Die singt Cello von Lindenberg auf Englisch, Alter.
Alter.
Hast du das schon?
Alter.
Die... Das ist eine harte Platte. Peter Maffay im Duett mit ihr, auf Englisch, nur du. Das ist eine harte Platte, ne? Also das muss ich auch sagen, es gibt auch so Sachen wie die neue Anastasia-Platte, die den Feminismus wieder 10 Jahre zurückbringt. Und ich, also, da ist es auch wichtig. Brainwash gucke ich mir auf alle Fälle an. Vielen lieben Dank für den Tipp.
Ist nur noch
ich würde mal die Abspannmusik machen, weil ich habe sonst noch große Themen, die ich hier jetzt aufklappe.
Das wollen wir auch nicht. Du, ich habe sie wieder ausgemacht. Ich habe sie ausgemacht jetzt.
Nee, lass sie hier mal laufen, ruhig. Weil,
mach nochmal an, okay.
Ich muss noch zum Sport gleich. Ich habe noch einiges auf dem
Zettel. Was machst du denn für einen Sport zurzeit?
Momentan? So mit dem Hund lange durch den Wald laufen. Das ist für mich Sport genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche mir von dir, wenn du mit deiner Produktionsfirma fertig bist, mit dem sehr guten Hitze-Podcast, einen neuen Podcast, wenn ich da schon mal was auf den Weg geben darf. Ich weiß, meine
Ideen... Wenn du eine Idee hast, wenn jemand eine Idee hat für einen Podcast, ne, Geschichten und so, auch
diese ganzen völkischen im Osten und so, diese ganzen völkischen Dörfer, die da gerade, wo Spiegel TV auch so interessante Dokus drüber macht, ne? Diese ganzen, ja, wir wollen unsere Arancheresi, die ganzen Vögel und so, die ganzen Leute, die sich da jetzt irgendwie so denken, sie müssen sich vor der Welt schützen. Ne? Wer hat denn dieses Role Model überhaupt ins Leben gebracht? Und jetzt komme ich mit meiner Theorie.
Das war die
Kelly Family. Das waren die ersten, die so völkisch auf dem Boot und sich so abgeschottet haben. Und jetzt spreaden sie nämlich ihren Giss in die ganze Welt raus. Ne?
Du meinst,
und
die Kelly Family steckt hinter dem aufkeimenden Rechtsextremismus und völkischen Bewegungen in Ostdeutschland? Das ist eine spannende, steile These. Der werde ich mal nachgehen.
Ich rede jetzt gar nicht davon, dass die politisch das, aber diese dieses Role Model, wie man leben kann, wie man in der Konklave leben kann, wie man sich abschottet und dann später, wenn man gestärkt in dieser Gruppe gelebt hat, dann, sage ich mal, seine Ideologie in die Welt raus.
Ey, ich habe eine Geschichte gehört von einem alten Platten-LNA, der mir ein bisschen was erzählt hat aus der Zeit der Kelly Family in den 90er Jahren, als sie richtig big waren und auf dem Hausboot in Köln-Deutz gelebt haben. Da, wenn immer Verträge verhandelt wurden und sowas, weißt du, wo das ganze Geld immer war? Das hatte Papa Kelly unter der Matratze.
Das ist eine relativ bekannte Geschichte. Papa Kelly hatte das Geld. Das war sowieso ein spezieller Typ. Ich glaube nicht, dass über den mal eine Doku gedreht wird. Da gibt's auch zu viel Licht und Schattenseiten.
Es gibt vor allem einen, ich sag mal, einen großen Familienclan, der sehr darum bemüht sein wird, alles zu verhindern, an die Öffentlichkeit treten zu lassen, was dem Andenken, dem Ehrenvollen an Papa Kelly irgendwie schaden kann. So ein bisschen weird war es immer. Und diese Geldgeschichten und auch wie das da ausgesehen haben muss auf diesem Hausboot und so. Da gibt's viele Geschichten, die man sich so in Köln nach dem dritten Kölsch anfängt zu erzählen. Ne?
Joey Kelly von der Kelly Family sich nur einmal gemeldet, nachdem wir uns zwei, dreimal getroffen haben an Flughäfen und er mir versprochen hat, ich mach dich wieder fit, Olli. Wir gehen joggen zusammen. Hier ist meine Nummer. Ich habe angerufen, er ist nicht rangegangen. Er hat zweimal mir wirklich das Gefühl gegeben, auch ich bin Marathonmann. Aber er hat es nie umgesetzt. Und ganz ehrlich, es gibt gewisse Sachen, die sitzen wie Flöcke in meinem Kopf. Genauso als Team Scheiße bei dir gespielt haben, da mit diesen Menschkurkutten, Jan. Es gibt so Sachen, die brechen mir einfach das Herz. Wenn Leute ihren Spirit auf einmal verlieren oder ihre Ideologie oder was verkaufen. Ja. Es gibt so gewisse Sachen.
Ich freue mich auf dein neues Album bei Universal, Olli. Und dann bin ich mal gespannt, wie du den Indie-Pop...
Ich war nie Indie.
Was?
Ich war nie Indie. Ich war immer groß.
Aber das steht in unserem Vertrag steht drin, dass ich bin der Primetime-Typ und du bist Indie, Olli. Leben wir eine Lüge seit 15 Jahren? Ich bin Mr. 20:15 Uhr. Du bist Singer-Songwriter. Was ist denn jetzt auf einmal los?
Weil du einmal jetzt so eine Dalli-Dalli-Sendung am Donnerstag hattest. Weißt du, ganz ehrlich, bist du nicht Mr. 20:15 Uhr.
Ich hatte zum ersten Mal diese Woche, hatte ich quotengute Laune. Bin richtig fröhlich gelaunt, weil keiner wusste, was passiert. Und das Bizarre war, bei Lass dich überwachen, dass das ZDF hatte mehr junge Zuschauer als alle anderen Sender, als RTL und ProSieben und so. Und im ZDF, da sind neue Display-Bereiche angegangen, die noch nie gebrannt haben.
Ey, es gucken 18-Jährige zu.
Ja, das war richtig aufregend. Im ZDF haben sie da irgendwie, sie kamen am nächsten Tag alle in mit Baggy Pants und Baseballkarten zur Arbeit auf Skateboards.
Liebe Leute, ihr hört, wir sind in richtig guter Laune. Das war Fest und Flauschig. Das war die große Sonntagssendung heute. Und vielen Dank fürs Zuhören. Auch immer noch, nach 11 Jahren seid ihr dabei. Manchmal macht ihr eine Pause, was auch sehr gesund ist.
Wir müssen halt jede Woche weiter senden, aber wir machen trotzdem manchmal innerlich Pause. Das merkt man dann aber auch.
Wir machen innerlich manchmal Pause. Wir freuen uns auf euch am Mittwoch wieder. Da ist die Boomer Crunch-Sendung wieder für euch brühwarm da. Vielen Dank, bleibt gesund und haltet uns die Treue. Hört keine anderen Podcasts, die sind alle scheiße. Und wie gesagt, bis Mittwoch.
Tschüss, euer Richard David und euer Markus.
Ciao, ciao.